Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 233. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus.
Tagchen, Tag auch. Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zurück.
Ja, endlich wieder da.
Wieder da. Es ist zwei Monate sehr still gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu große Sorgen gemacht und hatte die große Hoffnung, dass ihr einfach auf Instagram oder irgendwo anders vorbeischaut und einfach noch ein Lebenszeichen von mir gefunden habt oder gesucht habt. Ja, es ist hier nicht so einfach gewesen. Im Ahrtal hat es vom 14. auf 15. Juli ein ziemlich heftiges Hochwasser gegeben und ja, wir sind nicht verschont geblieben, leider.
Ja, also es gab ja schon ein paar Leute, die mich angesprochen haben und gefragt haben, wie geht's dir? Ne, du hast mich ja dann auch relativ schnell, aber nach ein paar Tagen dann mit ein paar Infos versorgt, konnte ich dann immer ein bisschen verteilen.
Ja.
Aber jetzt schon alleine, so ist ja ein paar Tage schon her, wie es bei euch noch aussieht. Also es ist schon krass, wie es euch getroffen hat, ne? Dass man nicht mal eben nach ein paar Wochen ein bisschen kehren sagt, jetzt ist hier Alltag, sondern hat euch schon krass erwischt, ne?
Ja, es ist sehr heftig gewesen. Persönlich können wir wenigstens sagen, es ist also zum Glück, es sind alle gesund, es ist niemandem was passiert, aller Schaden ist nur materiell und das ist echt, sind wir so glücklich, dass es so uns gegangen ist, weil es sind so vielen anderen Menschen geht es noch so viel schlechter, die haben ihr ganzes Haus verloren und noch viel schlimmer Menschen verloren, das sind glaube ich weiß gar nicht die aktuelle Zahl, 150, es sind auf jeden Fall über 140 Menschen gestorben. Das ist halt schon echt krass, wenn man sich das so mal vorstellt, wie viele Menschen das sind hier bei uns im Tal. Und ja, also es ist auch krass, wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben und wissen wollten, wie es mir geht. Also das war ja auf allen Kanälen. Also ich bin auch froh, dass du es immer auch wieder weiterverteilt hast, weil man konnte es ja auch gar nicht überall jedem auch so sagen.
Ja, das ist, ich glaube, vor allen Dingen warst du auch am Anfang gar nicht in der Lage dazu, ne? Also ihr hattet ja ganz andere Sachen, um die ihr euch kümmern müsst und den wichtigsten Leuten hast du wahrscheinlich dann direkt mal Bescheid gesagt, aber man kann ja, ihr konntet wahrscheinlich nicht so gut kommunizieren auch teilweise, ja. Oder?
Also ich wollte gleich einfach mal, ich habe das die Podcast-Folge jetzt mal Fluttagebuch genannt, einfach mal, um ein bisschen was davon zu erzählen. Ja. Also es wird jetzt nicht unbedingt mega kulinarische Folge. Ich weiß auch nicht, ob das jeden interessiert. Es ist halt es ist halt wahrscheinlich ein Downer oder es ist einfach krass. Ich wollte es einfach benutzen, um vielleicht selber mal in 5 oder 10 Jahren mir das nochmal anzuhören und vielleicht einfach nochmal Erinnerungen auch aufzufrischen. Ich habe viele Notizen mir gemacht, also Stichpunkte, was wann passiert ist, einfach um das so ein bisschen im Kopf zu haben, wo ich mich jetzt ein bisschen dran langhangeln würde, aber vielleicht einfach mal ja erzählen und es hört sich jetzt ein bisschen übertrieben, so ein Zeitzeugnis zu haben, was man dann wirklich später mal auch vielleicht selber sich wirklich anhört und zu sagen, wie war denn das damals nochmal?
Ja, also natürlich wird auch viel so in den Medien aufgefangen und so, aber deine persönliche Sicht der Dinge ist halt immer nochmal eine ganz eigene und deswegen ja, wird's heute leider, was heißt leider, ne, es wird heute nicht ganz so kulinarisch, aber dafür seid ihr sehr, sehr nah dran, glaube ich, an den Geschehnissen und ihr seht ja, das sind 2 Monate her, ne, wenn man irgendwie so reißerisch damit Aufmerksamkeit erhaschen wollte oder irgendwas, dann hätten wir das ja schon vor Monaten wahrscheinlich direkt irgendwie ganz doll publiziert und
es wäre natürlich
beworben.
Auch viele haben auch gesagt, hier mach es früher, damit du, weil natürlich die Solidaritätswelle und auch die Spendenbereitschaft ist am Anfang am höchsten. Aber ich muss ehrlich sagen, das glaube ich auch und ich hätte es auch, glaube ich, gemacht, einfach um Spenden zu mobilisieren oder auch um Helfer zu mobilisieren. Aber ich muss erst sagen, im ersten Monat ich konnte es gar nicht. Ich war nicht dazu in der Lage, das auch so darüber zu sprechen oder das Ganze irgendwie, weiß ich nicht, also hintereinander zu bekommen, weil du einfach so viele Sachen noch am Machen warst. Das ging da einfach auch für mich persönlich noch nicht, jetzt hier sowas fundiert auch mal ein bisschen nacheinander und mit ein bisschen Abstand auch anzusprechen. Deswegen, es ging einfach für mich persönlich auch nicht früher, und wir waren ja jetzt auch noch zum Glück ein paar Tage in Urlaub in 2 Wochen. Das hat auch noch mal ziemlich gut mal den Geist mal nochmal durchgeschüttelt, dass man wieder auf ein gewisses Normal im Kopf kommt. Und ja, also ich würde es gerne direkt am Anfang sagen, aber es nur damit ihr, ich weiß nicht, ob ich da am Ende noch zu komme, es geht aber einfach darum, es ist auch jetzt immer noch so, dass ihr helfen könnt. Wenn ihr irgendwie, vielleicht habt ihr das schon gemacht oder ihr habt es noch nicht gemacht oder ihr wusstet nicht wohin, ihr könnt jetzt immer noch spenden und ihr könnt auch immer noch helfen. Wir haben ein Helfer-Shuttle, was jeden Tag runter ins Tal fährt, was die Leute an die Stellen bringt, wo wirklich noch Hilfe gebraucht wird. Und genauso gibt es auch immer noch jede Menge Stellen, wo man hin spenden kann. Ich werde im Podcast einfach auch noch ein paar Sachen verlinken oder in Shownotes, wo ihr Geld hintun könnt, weil man muss sich vorstellen, es sind Kitas und Schulen, der Großteil ist weg, dafür kann man spenden. Wir haben Familien und Freunde, die haben Häuser verloren oder ein Großteil ihres Hauses muss wieder in den Rohbauzustand zurückgesetzt werden. Wir haben Geschäfte und Restaurants, die wahrscheinlich für 2 Jahre jetzt geschlossen sind, bis sie wieder aufmachen können. Das sind halt alles so Sachen, wo ihr überall weiterhin helfen könnt, egal auf welchem Weg. Ich werde es verlinken und schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall immer noch Hilfe vonnöten.
Ja, und ich glaube, jetzt ist es ja noch fast wichtiger wie am Anfang, wo es sehr unkoordiniert war und sehr viel, dass es jetzt auch weitergeht, ne, dass die Leute sehen, so jetzt sind sie nicht alleine, weil ich glaube schon, dass gerade in den ersten Wochen hat man das ja auch gemerkt, dass da relativ viele am Wochenende so wie so einen Ausflug gemacht haben zum Helfen, ne? Ja. Und jetzt machen sie wieder was anderes, jetzt machen sie einen Ausflug wieder woanders hin oder sind im Urlaub oder unternehmen irgendwas anderes. Umso wichtiger ist, dass es immer noch, glaube ich, Leute gibt, die dann kommen, helfen, ne, und zeigen, dass man das jetzt nicht einfach wieder vergessen hat, nur weil es jetzt nicht mehr ganz so in den Medien präsent ist. Ja. Ne? Auch mit den Spenden, ne, wird wahrscheinlich ja auch weniger inzwischen reinkommen die Woche so am Ende, aber jetzt geht's ja bald erst an die richtig teuren Dinge, ne?
Ja, ich meine, es ist jetzt sehr gut. Ich glaube, diese Woche, das war gestern oder vorgestern, hat der Bundestag ja auch beschlossen, dass es große Unterstützung gibt jetzt gerade im monetären Bereich, dass auch die Leute, die keine Versicherung hatten, bis zu 80% von ihrem Schaden ersetzt bekommen. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die durchs Raster fallen, wo es dann nichts gibt oder zu wenig oder ja, deswegen und es ist auch so, dass viele Leute, die auch zum Helfen noch gekommen sind, die sogar Urlaube gemacht haben. Wie oft von Leuten gehört, die dann Helfer da hatten, die 2-3 Wochen hier sind und einfach nur helfen. Die machen ihren Jahresurlaub hier und helfen.
Krass.
Und es ist halt auch so, ich kann das auch kaum glauben, dass du jetzt immer noch irgendwo Hilferufe von Leuten hörst, die sagen, wir müssen jetzt noch einen Keller entrümpeln oder entschlammen noch nach 2 Monaten. Ich würde nachher darauf eingehen, wie es bei uns war, wie schnell wir dann auch waren mit dem Schlamm, bis wir ihn raus hatten. Das ist einfach krass, dass du jetzt noch immer noch Häuser oder Keller oder irgendwas hast, wo doch der Schlamm drin ist, wo das noch nicht passiert ist. Das ist einfach unvorstellbar. Deswegen, guckt, wenn ihr noch helfen möchtet oder wenn ihr noch spenden möchtet, schaut mal in den Shownotes, wo das da geht. Genauso ist es auch, an der Anfang war halt die Spendenbereitschaft auch für Kleidung und Kinderspielzeug und alles war unheimlich hoch. Aber die Leute hatten kaum Zeit, es sich zu holen, weil sie noch andere Sorgen hatten oder hatten nichts mehr, wo sie die Kleider überhaupt reintun konnten.
Ja, die waren ja auch an diesen Sammelstellen teilweise komplett überfordert. Das muss ja auch sortiert werden, katalogisiert am Ende, ne?
Ja.
Einfach da diese Massen, die teilweise einfach nur dahingeschmissen wurden, hat ja auch einfach nur am Ende mehr Arbeit gemacht, ne, als dass dann den Leuten akut in dem Moment geholfen wurde, ne?
Ja. Vor allen Dingen, die Leute wussten überhaupt nicht, wo sie es hintun sollten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast neue Küchensachen bekommen, wenn du in einem Hotelzimmer wohnst irgendwo, wenn du das Glück hattest oder irgend, du kannst dir den ganzen Kram noch nirgendwo hinstellen. Und das Tragische ist, ist dann, diese Lager wurden dann nach 5-6 Wochen angefangen aufzulösen, weil dann da, wo die Sachen standen, mussten halt diese Räumlichkeiten, ob die jetzt von privat waren oder von Firmen oder, die mussten halt für was anderes genutzt werden. Das heißt, diese ganzen Lager waren ja nie als Dauerlager ausgelegt. Und das heißt, wenn die Leute es brauchen, das ist vielleicht jetzt oder in einem Monat, dann sind die Sachen weg und die werden halt vernichtet.
Ja, das ist halt schon, so viele haben so einfach so impulsmäßig wollten sie helfen und dann ist nicht viel passiert, ne? Also es hat dann am Ende nicht so viel gebracht. Also ich wusste auch nicht, ganz ehrlich nicht, wie ich am besten helfen kann. Ich habe es jetzt am Ende so gemacht, mit meiner Frau, eigentlich fast alles, was wir gesehen haben, haben wir irgendwie einen Fünfer oder einen Zehner draufgeworfen, dann ist es breit verteilt in der Masse, ne? Ja. Dann, auch wenn da ein, zwei faule Sachen dabei gewesen wären, ne, dann ist es halt so, ne, wenn der eine die Hilfe mehr braucht als der andere, okay, ne, also,
ja,
ne, aber ich dachte so, wenigstens das ist besser als gar nichts tun. Und am Ende habe ich ja noch mit einem guten Gesöff dann auch noch was quasi Gutes getan. Bei Boswood gab es, ich glaube, es gibt immer noch eine Aktion mit der, wie heißt sie denn, Pfaff, Tanja Pfaff, Tina Pfaff?
Ja, ich meine ja.
So in Herzglück heißt auf jeden Fall der Riesling von ihr und dann kann man eine ganze Kiste Riesling für 65 Euro kaufen und die ganzen 65 Euro werden dann halt gespendet, ich glaube auch an Weingüter, die betroffen sind. Ja. Irgendwie so war das. Ja. Und dieser Wein, dieser Riesling passt perfekt zur Bacon Jam. Mhm. Und das macht die Sache dann auch, schließt den Kreis so ein bisschen für mich. Ich bin ja überhaupt kein Weintrinker, habe aber einen Karton bestellt und habe auch schon zwei verschenkt. Und so ein, zwei werde ich selber trinken.
Ja, also es ist bei uns halt auch so, dass viele Winzer ja einfach betroffen sind davon und die haben dann auch sehr schnell angefangen, Flutwein. Das ist ja auch durch die Medien gegangen. Es gab ja eine riesen, ich habe diese Sat.1-Show nicht gesehen. Auch das konnte ich mir nicht angucken, diese Spendengala. Ich weiß nicht, ob es in dem Zuge dessen war oder da ist halt dieser Flutwein entstanden. Das sind halt die Flaschen, die im Schlamm lagen, die dann auch dreckig mit Schlamm verkauft worden sind. Also die sind noch komplett in Ordnung, was drin ist in Ordnung. Und man kann also auch, das werde ich auch verlinken, ich habe hier mehrere Winzer, die Flutweine verkaufen und die müssen halt ihre Keller, ihre Produkt, was sie noch haben, auch noch verkaufen und man tut in einem den Winzern was Gutes, wenn man das kauft und sich selber auch. Also ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man das auf Quid pro Quo macht und sagt, ich kaufe irgendwo was, wie jetzt den Riesling oder auch hier direkt bei einem Winzer, der betroffen ist, den Flutwein zu kaufen, gibt ihm Geld und ich kaufe ihm was ab, was er auch loswerden muss. Das ist gerade hier bei den Flutwinzern natürlich auch ein Riesenaspekt und da findet ihr bei mir im Blog auf jeden Fall auch Links zu den Winzern, wo ihr sowas machen könnt. Ich habe auch mehrere Pakete gekauft und es ist einfach auch, je nachdem, auch ein sehr schönes Tasting, weil ihr kriegt manchmal Flaschen, wo kein Etikett mehr drauf ist. Das heißt, ja, es ist ein bisschen Glücksspiel. Mal gucken, was kommt denn jetzt? Und auch so kann man. Und
man hat eigentlich immer ein gutes Gefühl dabei, ne, wenn man den trinkt, ne? Weil man weiß so, man hat am Ende was Gutes getan oder irgendjemandem ein bisschen wenigstens geholfen.
Ja.
Ich habe auch schon von manchen gehört, so dass Winzer komplett ihre Flutweine teilweise verkauft haben und jetzt dabei sind, noch andere Jahrgänge zu verkaufen. Und auch wenn diese einen betroffenen Weine von denen schon weg sind, es gibt ja ganz viel zu reparieren und wieder neu aufzubauen. Also kann man da auch ruhig die normalen Weine sonst kaufen, wenn die schon keine Flutweine mehr haben.
Ja, ich meine, es gibt ja nicht viel normale Weine, weil alle Weine, die am Weingut waren, sind ja eigentlich Ja, die sind halt alles, es ist im Grunde ja alles Flutwein. Die haben je nachdem dann halt hinbekommen, Flaschen auch zu reinigen, wenn das Etikett draufgeblieben ist, neu zu etikettieren. Also dass sie, je nachdem kann der Winzer bei einigen Flaschen schon sagen, was drin war und kann die halt neu etikettieren und dann verkauft er die als quasi normale Weine, aber es ist halt immer noch eigentlich ein Flutwein, weil...
Ah, okay. Nee, ich hatte das nur bei einem so mitbekommen, dass dass er keine so diesen, sagen wir mal, klassischen Flutwein nicht mehr hat, sondern eben halt, jetzt kann man die irgendwie die Flaschen dafür kaufen zum Supporten. Ja. Vielleicht ist das auch so gewesen.
Ja, also es war halt auch so, dass die haben beim Weingut Lingen zum Beispiel, das hieß Chaoskiste, das war halt ein 6 Flaschen, hast du da gekauft, wo du nicht wüsstest, was es war. Und die haben diese Chaoskisten alle verkauft und hatten dann auch parallel halt angefangen, auch Flaschen wieder zu reinigen. Und du kannst jetzt aber wieder soweit verfügbar halt aus einer normalen Preisliste dann die Weine kaufen, die sie halt dann auf dem Weg gereinigt haben und auch wieder verkaufen können. Witziger Anekdote dazu ist, dass du, das war natürlich auch am Anfang ein bisschen schwierig, ob diese verschlammten Weine wirklich verkauft werden dürfen, weil du nicht wusstest, was im Schlamm drin ist. Ob dieser Schlamm...
Ja, das habe ich auch gehört, genau.
Also vom Marketing her fand ich diese Idee Hammer. Die haben halt diese großen Weindrahtkörbe mit den Flaschen, die voller Schlamm waren, in den Supermarkt zum Beispiel auch gestellt. Und du hast dir dann diese... Du hast es einfach visuell so krass vor Augen, wenn du diese Weinflaschen, wo du dir niemals vorstellst, dass sie so dreckig ist. Weißt du, mit dem Schlamm, das ist ein, vom Marketing her ist es der Hammer gewesen. Es hat auch wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, dass diese Weine sich verkauft haben. Die Leute wollten diese Weine mit dem Schlamm auch haben.
Ja. Ist von der Optik her, ist glaube ich direkt in die Fresse, dass du hilfst, ne? Ein bisschen, ja.
Genau. Und die Winzer haben dann halt auch, also jetzt gerade bei Lingen, da habe ich mich danach gefragt, weil die haben diese Weine auch verschlammt verkauft. Der Schlamm ist untersucht, also es ist nicht gesundheitsgefährdend und es ist alles in Ordnung. Also dieser, man sollte vielleicht jetzt nicht so auf den Esstisch stellen, weil das halt richtig noch dreckig ist, aber kannst du natürlich auch machen. Und sie dürfen diese Weine auf diese Weise nicht als Lebensmittel verkaufen, sondern als Souvenir. Deutsche Bürokratie. Ne?
Ja, Klassiker.
Leider. Ja.
Ja.
Ja, also so viel dazu, dass ihr jetzt schon am Anfang einfach mal kurz einen Abriss habt. Bitte helft, wenn ihr helfen mögt, immer noch. Also es wird nie aufhören. Viele Menschen, gerade in der oberen A, wo es noch viel, viel schlimmer ist, wie hier bei uns in der Stadt, sagen halt, das Schlimmste für sie ist, wenn sie vergessen würden. Und man sollte sie einfach nicht vergessen und egal wie, einfach versuchen zu helfen. Und das ist jetzt nicht jetzt bis in den Winter rein, sondern es wird auch im Winter wahrscheinlich sehr heftig werden und auch in den nächsten Jahren. Es wird ewig dauern, bis es wieder aufgebaut ist, alles. Aber ihr könnt immer und immer weiterhelfen. Es ist leider nie genug.
Und es wird ja auch nie wieder so sein, wie es vorher war. Es wird sehr verändert sein, ne? Gerade diese alten Brücken und sowas, ne?
Unser Motto ist eigentlich, es wird besser wie vorher.
Ja, siehst du, das ist ein sehr positives Motto, ja. Wenn man sagt, so wie ich es gerade formuliert habe, wenn man das immer so denken würde, dann wäre das, glaube ich, nicht aufmunternd.
Ja, es ist, also gerade von der Infrastruktur her, also die komplette Bahnstrecke ist am Arsch. Ich glaube, es sind über 50 Brücken kaputt. Wir haben gerade jetzt im Stadtgebiet, hatten wir gerade wie das in den ersten Tagen eine einzige funktionierende Brücke auf 40 Kilometern A-Fluss, die ganz war. Wie gesagt, wie viele Kitas und Schulen, alle kaputt. Gasleitung komplett zerfetzt. Also das ist noch ein Riesenthema auch für den Winter, weil wir hier, wo ich gerade sitze, kein Gas bekommen werden bis nächsten März. Wir werden irgendwie anders heizen müssen, wenn wir im Haus bleiben wollen. Und das ist halt die 2/3 der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat das Problem. Das eine Drittel kriegt was, hoffentlich bis Ende Oktober, aber das andere wird es definitiv nicht kriegen. Also es ist so krass weitreichend. ja, dass wir einfach jetzt nach vorne schauen müssen und es geht immer weiter. Und dieses
Aber du bist ja noch nicht mal so stark betroffen, ja, ne? Also ja. Das sind schon krasse Sachen, die eigentlich so für uns alle im normalen Alltag im Leben schon krasser Einschnitt wären, ne? Aber du bist ja dann noch jemand, der Glück gehabt hat, ne?
Ja, total. Wir überlegen uns, wie wir im Winter im Haus bleiben können und es gibt Leute, die haben es halt gar nicht mehr. Und das ist halt das Krasse, ne? Und wir hatten es bei uns im Haus zum Glück nicht in unserer Wohnung. Also der Blumenladen, das Geschäft unten in meinem Elternhaus plus der Keller, die waren halt betroffen. Das heißt, es ist nicht in unsere Wohnung gekommen. Und wir leben halt nur mit Einschränkungen und können aber trotzdem in unserem Umfeld bleiben. Und ich glaube, das ist halt so wichtig für uns, aber auch für unsere Tochter, dass wir nicht hier raus müssen. Und wir
das glaube ich dir. Du bist in deiner gewohnten Umgebung. Ja, aber bevor wir jetzt so ausschweifen, sollen wir nicht einfach mal anfangen, wie das überhaupt losging? Ja. Und dann erklären sich ja diese ganzen Sachen, ne? Dass du dann kein Gas hast und sowas. Ja. Dann kommen wir ja eh nochmal dazu.
Ja. Also es fing ja an, das war der 14. war der Mittwoch und es ging ja 14. Juli. Und es war ja die Tage vorher schon ziemlich viel Regen. Es wurden schon Prognosen gemacht, dass ziemlich viel Wasser die A auch runterkommen würde. Auch im oberen A-Bereich, in den oberen Orten, die damit auch einfach, die es gewohnter sind, die einfach schon Maßnahmen dagegen ergreifen. Da war dann an dem Morgen vom 14. auch, ging es einfach auch schon, da ging denen schon ein bisschen die Düse. Wir hatten das in 2016 auch schon, dass es in dem oberen Teil schon irgendwo Hochwasser gab, aber hier in der unteren A einfach war das, ich glaube, es war sehr knapp, aber es ist halt nicht drüber gegangen. Und irgendwie haben sich darauf dann auch hier alle verlassen. Und ein Kollege, mit dem ich direkt im Büro zusammensitze, der kommt aus Maischoss mit seiner Familie, der war dann auch so, mittags hat er gesagt, ja, ich mache mich jetzt hier vom Acker. Wir fahren mal zu meinen Eltern und ein paar Sachen noch organisieren, dass sie Dinge nach oben stellen, keine Ahnung. Oder diese Hochwasserpräventionsmaßnahmen, die man da auch öfter macht, dann mal anzufangen. Und der ist dann halt dahin los. Und ich war an dem Tag noch, ich war sogar noch Badminton spielen abends. Das war von 6 bis 8:30. Und das ist eine Turnhalle, die ist auch direkt an der A gewesen. Und man hat die A zwar nicht gesehen. Und dann fing es schon an, dass die Kollegen vom Badminton hier teilweise dann angerufen worden sind. Hier, komm nach Hause, wir müssen hier was machen. Wobei das alles Leute waren, die nicht an der A wohnten, sondern in den Hängen. Also irgendwo in den Bergen. Ja. Da ist halt dann auch viel Wasser gewesen. Dann gab man hier irgendwo ein bisschen Schlamm, Rutsch oder irgendwo die Straße runter. Das war jetzt aber alles noch nicht so dramatisch. Und ich bin dann um 8 Uhr dann da weggefahren und habe mal eine Runde durch die Stadt gedreht und bin die Brücken noch abgefahren, habe mal geguckt so auf die A, wie sieht das denn da so aus? Ja, da war da schon gut Wasser. An einer Stelle bin ich vorbeigekommen, da war es dann auch schon leicht am Übertreten. Da habe ich gesagt, ja, aber da kommt doch jetzt nicht mehr viel. Es regnete dann auch um 20 Uhr schon nicht mehr. Also es war halt Wasser, was über die Ufer ging, aber bei uns regnete es nicht mehr.
Ja.
Und da bin ich nach Hause gefahren, habe zu Hause noch weiß ich nicht, ich habe das Treppenhaus noch gesaugt, weil ich dachte, das habe ich mir die ganze Zeit vor mir hergeschoben, so ein Quatsch.
Oh nein.
Und dann dachte ich so, ach scheiße, dann bin ich so in die A runtergelaufen, habe mal geguckt, das ist 300 Meter von mir ungefähr, 290 Meter laufe ich die Straße runter, bis ich an der A bin. Habe ich geguckt und dann sage ich so, puh, das ist schon, die hatte vor allen Dingen richtig Druck, die A, also die war richtig schnell am Fließen. Das war, und dann auch relativ hoch.
War das schon mehr, als du je gesehen hast? Oder war das?
In live auf jeden Fall. 2016, wie das fast war, waren wir Elternurlaub. Da waren wir in Frankreich. Ja. Da war das auch mal so hoch. Deswegen habe ich es live nie so gesehen.
Und man muss sagen, 2016 dachte man schon, das wäre diese Jahrhundertflut gewesen.
Jahrhunderthochwasser hat man das damals genannt.
Hochwasser. Ja. Weil man hat ja, man irgendwie, gibt's ja irgendwie sowas, dass einmal in jedes Jahrhundert so eine ganz schlimme Flut gibt, ne? Oder sowas, ne? Ja. Und die dachten alle, das wäre 2016 halt schon damit gegessen gewesen, ne?
Genau.
Ja.
Und dann, habe ich halt auch zu Hause gesessen, habe Facebook geguckt und dann hat man die obere A gesehen, weil, und die obere A ist natürlich sehr, alles sehr, sehr eng bebaut, das ist ein sehr schmales Tal. Dann hast du schon Videos gesehen, wie dann bei einer Brücke das ist ein Wohnwagen, das waren halt dann Wohnwagenstellplätze, die waren direkt an der A, die dann halt auch weggespült worden sind, wie dann ein ganzer Wohnwagen an der Brücke einfach wie ein Papier zusammengeknödelt ist und einfach weggespült ist. Und dann ich habe die ganze Zeit die Pegelstände aus Altena mir angeguckt, da konntest du dir im Internet vom Rheinland-Pfalz halt den Pegelstand angucken. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob es 9:15 war, ich habe noch einen Screenshot gemacht, oder ob es 9:50 war, da veränderte sich der Pegel nicht mehr. Gar nicht mehr. Rauf oder runter. Und ich so, da stimmt doch irgendwas nicht. Wo das sonst alle 15 Minuten ein neuer Pegelstand kam, kam auf einmal nichts mehr. Da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann dachte ich so, na, vielleicht wird das doch alles ein bisschen höher. Ich meine, 300 Meter weit weg, was soll uns passieren? Aber wir hatten auch mittags, wie wir spazieren gegangen sind, schon in der Fußgängerzone, verschiedene Geschäfte gesehen, die Sandsäcke vor ihren Kellerfenstern hatten. Da habe ich gesagt so, naja, wäre doch blöd, wenn das bei uns zu Hause auch passieren würde. Ich fahre noch Sandsäcke holen. Ich bin ins Auto, bin dann hinten zum Betriebshof gefahren, musste da auch wieder über die Brücke von der A auf die andere Seite, hab mir, ich weiß gar nicht, 15 Sandsäcke geholt. Da war richtig auch viel los, weil dann die Leute haben da echt noch Sandsäcke geholt wie Blöde, die waren da am Schaufeln mit Freiwilligen. Bin dann wieder nach Hause gefahren und hab dann die Sandsäcke vor die Kellerfenster gelegt und so hier ein bisschen vor die Tür und dachte so, wäre echt richtig dämlich, wenn da jetzt gleich so 10 Zentimeter Wasser kommt, dann hast du das alles im Keller. Das muss ja, das muss ja nicht sein. Hab dann das Auto auch gedacht so, ach, das Auto stellst du jetzt auch nicht in die Tiefgarage runter, weil wäre blöd, wenn das dann absaufen würde oder wenn dann da Wasser drin wäre, dann lässt es draußen stehen.
Ja, also, aber du dachtest so, wenn da ein bisschen Wasser reinkommt, ja, ne?
Wenn da ein bisschen Wasser reinkommt. Neben mir im Haus ist auch direkt eine Tiefgarage im Haus und unsere Tiefgarage ist nochmal so 50 Meter weiter die Straße hoch und kam der Eigentümer vom Haus nebenan und hat gesagt, hat mich Sandsäcke legen sehen und meinte so, meinen Sie wirklich, das kommt so weit? Ich so, keine Ahnung, wäre aber doof, wenn, ne? Naja, dann bin ich wieder runter zur A und hab mir das nochmal angeguckt und dann war es halt richtig übelst hoch. Es war noch nicht übergetreten, aber es war dann halt auch wirklich, dass die, wurde ja auch Bäume und alles, was mitgerissen worden ist von der Flut, schlug schon von unten gegen die Brücke. Das ist halt so eine Metallbrücke gewesen. Das müsste eine 15 Meter breite, richtig schwere Brücke gewesen sein. Und das schlug halt schon dagegen und ich dachte so, oh scheiße, da geht auf jeden Fall was drüber. Und ich dachte dann so, ja, ich meine, auf den 300 Metern bis zu uns zu Hause, da kommt, wenn das Wasser kommt, da sind noch jede Menge Tiefgaragen vorher. Die laufen erstmal voll. Wie viel Wasser geht da rein, weißt du? Und es wurde dann halt immer schlimmer, dass es als es dann in der ersten Kreuzung stand, das ist ungefähr noch 50 Meter von unserem Haus weg. Da dachte ich so, jetzt ist aber doch gut, oder? Das ist jetzt schon, dann im unteren Teil müsste das schon mal so 80 Zentimeter schon in der Straße gestanden haben. Das geht also wirklich auch.
Krass.
Und ich dachte so, jetzt ist doch eigentlich mal, jetzt ist gut. Und dann kam das immer weiter. Ich habe noch einen Freund angerufen, der wohnt direkt neben unserer Kita und das ist direkt an der A. Soll ich dir irgendwas bringen? Wie sieht's aus? Brauchst du Hilfe? Ja, Decken, bring Decken, Sandsäcke, keine Ahnung. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin auf unsere Kreuzung von der Straße gefahren und wollte dann die Straße hochbrettern zu denen. Dann sah ich schon, wie das Wasser die Straße entlang kam. Also es war nicht so langsam steigend, sondern so leicht, ganz leichte Wellen. Also es war jetzt kein, lass es nachher so 20 Zentimeter sein, aber es kam halt schon so, dass du Scheinwerfer gesehen hast, da kommt jetzt Wasser und es kommt echt auf dich zu. Auto gedreht, die Straße wieder hochgebrettert und dann eine Querstraße weiter wollte ich dann zu denen fahren und ich kam überhaupt nicht mehr hin. Es gab überhaupt keine Chance mehr, da hinzukommen. Ich habe die Nummer angerufen und er war nur total verzweifelt, weil die schon in der ersten Etage waren und sagen, es gibt nichts mehr zu tun.
Und krass. Ah ja.
Puh. Bin ich wieder zurückgefahren, habe das Auto auf den Parkplatz gestellt, nicht in die Tiefgarage, habe es auf den Parkplatz gestellt und ja, komm ich noch zu, also der Parkplatz ist direkt außerhalb der Tiefgarage, also auch 50 Meter von unserem Haus entfernt. Ja, und bin dann bei uns vor die Haustür, da war dann noch, also der unten den Blumenladen, der Inhaber vom Blumenladen, das ist von meinen Eltern jemand, mit dem wir, den mein Vater vor 20 Jahren ausgebildet hat. Wir waren da halt unten und dachten, was machen wir jetzt? Dann kam das Wasser bis ans Kellerfenster und das verstehe ich auch nicht, warum wir das
bei euch schon.
Wir sind dann noch in den Keller runter und haben gedacht, ein paar Sachen hochstellen. Und ich glaube, das ist halt das Ding, was echt vielen Leuten das Genick gebrochen hat. Also meine Frau hat jetzt im Nachhinein gesagt,
jetzt weiß man's, ne?
Warum hast du das gemacht? Ich meine, wir hatten das große Glück, dass wir haben keine Tür in den Keller. Das heißt, wenn du im Blumenladen drin bist und die Treppe ist ganz hinten im Haus, also das Wasser muss erstmal, wenn es die Kellertreppe runterkommt, durchs ganze Haus und dann da runter. Und das Tödlichste ist, wenn du Türen hast, wenn deine Tür schon bis unters Knie voll Wasser steht, du kriegst die nicht mehr aufgedrückt. Das kannst du dir nicht
wissen. Das denkt man sich halt nicht.
Genau, ne? Und dadurch, wir waren halt unten und es kam bis Kellerfenster rein. Und da war es noch nicht im Blumenladen. Also es kam nur durchs Kellerfenster, weil das sind nochmal so 40 Zentimeter, die der Laden höher liegt. Also da kam es halt noch nicht durch den Laden rein, aber durchs Kellerfenster. Dann sind wir halt dann auch im Keller wieder raus.
Und wie ist das mit Strom? Ist das nicht auch eine große Gefahr in Kellern? War das nicht auch so einigen Leuten zum Verhängnis geworden?
Ich weiß es nicht genau.
Dass die Leute im Keller im Wasser waren und dann kam Stromschlag. Sowas habe ich auch irgendwie mal mitbekommen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Es war halt dann so, dass wir aus dem Laden halt raus sind. Also weiß nicht, ob es ein großer Fehler war. Ich habe dann halt auch gemerkt, dass es bei mir auch in die Haustür reinläuft. Und im Grunde habe ich hinter der Haustür nur einen kleinen Flur und dann geht's direkt ins Treppenhaus hoch. Und da steht halt stehen halt die Fahrräder und sowas. Dann habe ich die Türen abgeschlossen. Was eine sehr dumme Idee war im Nachgang, wenn du dir im Grunde vorstellst, da kommt das Wasser, das drückt. Und warum schließt du die Tür ab? Also ich habe es nicht nur die Tür zugemacht, sondern ich habe es auch noch abgeschlossen. Also Blumenladen, da sind zwei Schlösser drauf. Habe ich das obere Schloss abgeschlossen und das untere habe ich dann einfach nicht mehr die Schlüssel rausgekriegt und war dann auch wirklich in einer kleinen Panik, weil ich wollte rein und noch irgendwas nach oben bringen und hab dann Schlüssel abgebrochen, den einen, und bin dann halt bei mir rein, und weil die Tür ja auch schon, also lassen wir mal 30 Zentimeter stand das Wasser da schon, oder 20, das drückte ja rein, dass ich die Tür wieder zukriege, wenn ich drin bin. Das habe ich dann halt auch versucht und hab dann meine Haustür abgeschlossen. Und habe dann angefangen, noch Dinge, die Treppe raufzuschleifen, unter anderem mein Lastenfahrrad.
Krass, das wiegt ja schon eine halbe Tonne, oder?
Dieses Holz Holland Lastenfahrrad, aber das ist halt ein E-Bike gewesen und ich habe irgendwie nur gedacht, bei der Scheiße, die jetzt gerade passiert, du wirst das Ding brauchen. Ne? Es ist
vor allen Dingen, du weißt ja nicht mal, sind das jetzt nochmal 10 Zentimeter, die es höher geht, oder einen halben Meter, ne? Da war ja dann in dem Moment auch alles möglich, ne?
Ja. Ich habe von meiner Tochter einen Roller, das Fahrrad von meiner Tochter nach oben gebracht und habe dann gedacht, das Lastenfahrrad muss nach oben. Das habe ich dann einfach am Gepäckträger Stufe für Stufe da hoch. Und das ist ein altes Treppenhaus. Das heißt, wir haben über eine halbe Treppe bis zur nächsten Etage. Das heißt, du gehst einmal.
Ich erinnere mich.
So halbe Etagen sind das, und auf dieser halben Etage ist nur noch ein kleiner Kabuff, wo ein kleiner Lagerraum für Getränkekisten und so. Und auf diese erste halbe Treppe habe ich dann dieses Lastenfahrrad geschleppt. Und dann habe ich einfach nur noch zugeguckt, wie das Wasser rein ist.
Wenn ich mal so ein bisschen dazwischengrätschen darf, ne, wo ihr so festgestellt habt, oh, das läuft im Keller und sowas, ne? Wie war so die Stimmung bei euch? Wart ihr doll angespannt oder schwingt da schon so eine Angst mit oder wart ihr einfach nur so überwältigt? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Krasse war, meine Frau muss am nächsten Tag sehr früh aufstehen. Die war am Schlafen. Das heißt, die ist ins Bett gegangen. Das heißt, als ich das Treppenhaus schon gesaugt habe um 9 oder was, oder das, was das war, war die schon am Schlafen. Meine Tochter war am Schlafen. Und ich habe sie schlafen lassen, weil ich auch nicht wusste, was passiert. Eine Freundin von uns, die ist bei der Polizei, die rief mich um 12 Uhr an und sagt, ihr müsst da raus. Und da war das Wasser noch nicht bei uns. Es hat angefangen gegen 12:30, dass es bei uns wirklich im Haus war. Und um 12 Uhr, ihr müsst da raus. Habe ich gedacht, wo soll ich denn jetzt hin? Will ich jetzt wirklich alle wecken? Und sage ich, was soll uns zu Hause passieren? Also ich habe gedacht, wenn das Wasser kommt, wo ich auch gedachte, das kommt doch eh nicht so hoch. Also du hast ja auch gehört, dass Leute gesagt haben, es kommt. Und du hast gesagt, das kann nicht sein. Es kann nicht so hoch kommen. Das kommt vielleicht ein bisschen bei uns in den Keller. Und selbst wenn es... Und ich habe dann gedacht, wir bleiben zu Hause. Was soll passieren? Wo sollen wir hin? Und wir stehen ja jetzt mitten in der Stadt. Das Haus von beiden Seiten mit anderen Häusern. Das Haus wird nicht einstellen. Und wir haben 4 Etagen, wo wir nach oben können. Also wenn das Wasser kommt, wir können ja... Ich hatte keine Angst um mein Leben. Und aus dem Sinne habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, ich mache jetzt die Tür zu, ich rette die Fahrräder und ich gucke mir das dann an. Im Grunde, ich war überwältigt, was da passiert. Ich habe einfach gedacht, das muss jetzt aufhören. Ich habe jede Treppenstufe, die es voller lief, mir das angeguckt und dachte, jetzt ist aber doch gut. Jede Treppenstufe, die es jetzt hier mehr wird, jede 10 Zentimeter, die es hier bei mir mehr wird, wird das auf 30 Kilometern mehr, 300 Meter weg von der A. Ich denke, das ist nicht möglich. Wie viel Wasser ist das? Wo soll das herkommen? Das geht doch nicht. Ja. Das war halt das, wo ich dachte, krass. Und irgendwann, wie es dann, sag mal, 1,50 Meter bei uns im Haus vorstand, das war noch nicht der Endstand, wurde ich unsicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass wir zu Hause geblieben sind. Und dann bin ich zu meiner Frau.
Aber warum hat euch die befreundete Polizistin angerufen? Weil sie gedacht hat, es wird noch schlimmer? Oder ihr seid nicht sicher im Haus?
Keine Ahnung. Sie
hat sie eine konkrete Idee gehabt dabei?
Nee, gar nicht. Sie wusste halt auch nicht, was sie machen sollte, weil das große Problem war ja auch, es wurde Mittag, also an dem Abend so 8-9 Uhr kamen die ersten Warnungen, dass man 50 Meter entfernt, 50 Meter aus den unteren Etagen nach oben gehen soll. Das war die Warnung, die rausgekommen ist.
Also im Endeffekt wurdet ihr ja gar nicht gewarnt.
Nee, wir persönlich nicht.
Nein, aber auch eigentlich keiner, oder? So,
ich weiß es nicht, aber ich kann es dir nicht genau sagen. Ja. Also der Warnweg war natürlich sehr schwierig, weil es sind Feuerwehrautos mit Lautsprecher in den unteren A-Bezirken direkt an der A langgefahren, haben das getrötet, aber das verstehst du ja kaum. Die Nina und Katwan Warn-Apps, das musst du ja auch erstmal haben. Ich meine, wir in unserem Alter haben sowas, aber auch wir haben viele alte Leute, die haben das nicht mitgekriegt. Und am Ende muss man sagen, es hat keine Sau geglaubt. Es ist natürlich auch eine steile These. Ich denke, man hätte auf jeden Fall besser warnen müssen. Aber am Ende, es haben so wenig Menschen einfach geglaubt, dass das passiert. Man hat von Fällen gehört, die sind auch näher an der A, wo mittags Leute von der Polizei angeblich geklingelt hätten und gesagt hätten, holt eure Autos aus der Tiefgarage. Das kann passieren. Und selbst da haben die Mieter gesagt, ja, es ist doch 2016 auch nicht passiert. Dann passiert das doch jetzt auch nicht. Dann haben sie das Auto stehen lassen. Ne? Also es, keine Ahnung. Es ist ein, von der Warnung her, ich kann das nicht richtig einschätzen. Also natürlich wurden wir nicht gewarnt bei 300 Metern entfernt von der A. Aber das weiß ich nicht, ob man das in dem krassen Maße hätte wirklich auch am Ende hätte so weit warnen können. Man hätte auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Das ist ja die große
Frage. Aber man hat ja schon eine Stunde oder ein paar Stunden vorher gesehen, was viel weiter oben an der A los ist.
Ja.
Man, ne, irgendwie hätte man schon irgendwie, glaube ich.
Wahrscheinlich hätte man.
Bisschen, ja.
Und das
bisschen
war
anders
so,
reagieren können.
Sie ist halt, ja. Die Freundin ist eine Polizistin, die halt einfach auch, die konnte dann einfach auch nicht, sie macht sich jetzt auch vor, hätte sie mehr warnen sollen oder hätte sie,
ja.
Aber sie hatte halt Vorgesetzte um Vorgesetzte. Ihr Vorgesetzter saß im Krisenstab und hat, also an dem Abend gab es einen Krisenstab, der entschieden hat, wir müssen nicht evakuieren oder irgendwen warnen, weißt du? Und sie dachte halt auch so, was, und dann hat sie einfach nur die Leute, wo sie wusste, die sehr nah wohnen, angerufen, dass sie da raus sollen.
Ja.
Und ja, und wie gesagt, ich bin dann um 12:30 wurde es mir mulmig, wo ich einfach wusste, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen oder nicht. Man konnte zu diesem Zeitpunkt.
Aber es war auch zu spät. Ja, also
es war definitiv zu spät. Wir hätten nicht mehr rausgekonnt. Aber was ich da brauchte, war Beistand. Ich bin dann zu meiner Frau ans Bett. Ich habe sie geweckt, völlig aus dem Schlaf gerissen. Schatz, das Wasser ist da. Und sie so, hey, was? Und das Krasse war auch, es hatte ja seit, was habe ich gesagt, 8 Uhr nicht mehr geregnet und es war eine Geräuschkulisse im Haus, als ob ein Sturzregen draußen ist. Also es ist ja im Grunde nur das Wasser, was ins Haus reingedrückt hat.
Krass. Ja.
Diese Geräuschkulisse.
Und deine Frau hat das doch gar nicht richtig realisieren können am Anfang, oder?
Also wir schlafen in der zweiten Etage und sie hat halt dieses, so regnet's noch? Hat sie gesagt, nein, das ist das Wasser, was reinkommt. Und das ist natürlich auch echt mies gewesen. Sie ist so aufgewacht und hat das dann gesehen. Wir sind dann die Treppe runter und sie hat, als sie das gesehen hat, gab es echt einen kleinen Zusammenbruch, verständlicherweise, weil sie einfach dachte,
klar, sie ist komplett unvorbereitet, damit konfrontiert, versteht man ja auch eigentlich gar nicht im Kopf. Du hast ja Schritt für Schritt das gesehen und sie sieht auf einfach, steht mitten im Flur, ne? Im Hausflur, Treppenhaus, ja.
Vor allen Dingen das gerade aufgewacht. Du bist eingeschlafen am Abend, denkst so, alles ist in Ordnung und dann so.
Ja.
Das war halt schon echt krass. Und dann haben wir halt im Flur gestanden. Was machen wir denn jetzt? Wir haben dann draußen geguckt auf die Straße. Da waren dann, da standen ja auch noch Autos und das schwammen die Autos in der Straße.
Oh mein Gott, ja, das ist eine Ansicht, ey. Will man nicht haben, ne?
Und die waren dann teilweise mit Alarmanlage am Blinken, also was habe ich geschrieben, um 1 Uhr war der Strom weg, bei uns im Haus auf jeden Fall und in der Straße. Und draußen schwammen diese Autos mit Warnblinklicht teilweise noch und irgendwie nach einer halben Stunde ist das halt ausgegangen. Dann waren nur noch die roten Rückleuchten am Leuchten und weil der Motor ja vorne ist, war der halt unten im Wasser. Und der Arsch hing halt oben aus dem Wasser raus und diese roten Leuchten waren das einzige Licht, was war. Wir hatten unsere Handylampen, wir hatten keine Taschenlampen, wir hatten auch keine Powerbanks groß aufgeladen. Es war halt so, du hattest deine Handytaschenlampe und hast dann das einzige Licht, was von draußen kam, war dieses
oh Gott.
Ich habe noch geistesgegenwärtig versucht, Wasser, ich habe noch Töpfe, also einen Wasserhahn mit Wasser befüllt, weil ich dachte so, Wasser wird bestimmt weg sein. Dann habe ich so, ich glaube, noch 2 große Töpfe voll Wasser gestellt, bis das Wasser dann auch weg war.
Hättest du lieber mal heiß geduscht, wa?
Ja, das hatte ich ja vom Sport eh. Ich hatte ja Sport, ja, also frisch geduscht war ich. Und dann saßen wir halt hier im Haus und es hat dieses Wasser... das floss halt, ich gucke ja direkt auf die Kirche, rechts und links an der Kirche vorbei, floss das Wasser, was man halt überhaupt noch in dem Licht gesehen hat, wie ein reißender Fluss dran vorbei. Und wie gesagt, wir sind 300 Meter weg von der A. Das ganze Wasser hat gestunken nach Heizöl und Diesel. Ganz, ganz
Ach, krass.
Übler Geruch. Und der war auch im Haus direkt. Also das heißt, wie wir direkt in dem Hausflur standen, fing das schon nach diesem Heizöl und Diesel an zu stinken. Und wie gesagt, der ganze draußen war halt auch alles davon am Stinken. Und wir standen halt da und haben geguckt, wie lang steigt das Wasser noch? Weil es ging halt wirklich Stufe um Stufe weiter. Und ich glaube, 1,5 Stufen vor der halben Treppe fing es irgendwann an, wo wir dachten, es hört auf. Aber dann war es natürlich auch so, durch diese Strömungen, und es kam, es ist halt auch so ein bisschen wieder runter und kam dann wieder mehr wieder rein. Also wenn du mal einen Moment hattest, wo du dachtest, so jetzt ist aber, jetzt fällt's oder es steht, und dann kam auf einmal wieder noch ein Schwung rein. Und dann saßen wir im Wohnzimmer auf der Couch und sind dann irgendwie alle 5 Minuten aufgestanden, zur Treppe gucken gegangen. Geht's rauf, geht's runter, und unten der Blumenladen war halt ist ja voll mit
Einrichtungsgegenständen. Klar, das ist ja.
Und wir sitzen hier oben und das hat überall halt gescheppert. Das sind große Gefäße, also sind mannshohe Gefäße und Säulen und alles. Es ist halt alles durcheinander. Diese Geräuschkulisse in dieser Nacht. Es war stockfinster. Ich glaube, wir haben dann irgendwann haben ein paar Kerzen angemacht.
Ja.
Und saßen hier auf der Couch bei Kerzenschein und haben uns diese Geräuschkulisse angehört, wie unten halt alles. Da sind große Glasscheiben, ja auch Schaufensterscheiben, die dann kaputt gegangen sind. Keine Ahnung. Also du wusstest halt nicht, was unten gerade kaputt geht. Es war teilweise sehr laut und es ist halt, ja.
Mann, krass. Eine gespenstische Nacht. Wie ist das? Habt ihr irgendwie noch Kontakt haben können mit anderen Menschen? Also war das Handynetz noch da oder war es auch weg? Es
war ganz, ganz schwierig. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, wem wir... ich weiß gar nicht mehr. Wir haben versucht, noch ein paar Nachrichten zu schicken, wie es dem einen oder anderen geht. Wir haben Freunde, die 20 Meter von der A weg wohnen, die haben wir auch nicht erreicht in der Nacht. Mit Familie, also meine Eltern die waren nicht da, die waren in Urlaub. Das heißt, da mussten wir uns keine Sorgen drum machen. Von meiner Frau, die Mutter, wohnt eigentlich auch weit genug weg von der A, und mein Schwager eigentlich auch. Ich glaube, mit dem haben wir nachts irgendwie mal so halb telefoniert, dass da so weit alles in Ordnung ist. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht mehr, wen wir alles versucht haben zu erreichen und wen wir erreicht haben und wen nicht.
Okay. Das heißt also, es war schon so ein bisschen sehr, also traumatisch auch, oder?
Ja.
Für dich, also vom Erlebnis her, dass...
Ja, also ja. Ich würde sagen, ja, ich hatte einfach diese Geräuschkulisse, die in dieser Nacht und mit diesem Licht und irgendwie, es war dann irgendwann 4 Uhr, wie wir dachten, es steigt nicht mehr und wir hatten so langsam die Tendenz, es wird weniger. Vielleicht war es auch um 4:30 und wir saßen auf der Couch und so, was machen wir denn jetzt? Und unsere Tochter schlief weiter. Also unten ging auch Gerappel und
Gott sei Dank.
Ja.
Ja.
Und ich wusste halt, was machen wir denn jetzt? Ich habe gedacht, ich glaube, morgen wird ein echt heftiger Tag werden. Geh ins Bett. Also ich bin dann am 14. morgens bin ich auch um 6 auf die Arbeit. Ich war echt früh, ich habe echt einen richtig langen Tag hinter mir. Und dann dachte ich so irgendwie, ja, es war 4:30 oder 5. Ich bin auf der Couch ein bisschen weggenickt, dann sind wir aber ins Bett gegangen, nach oben, weil wir dachten einfach so, das Wasser sinkt jetzt langsam, wir können jetzt nichts machen.
Aber es ist wichtig, glaube ich, für den Kopf, ja. Nur, dass man weiß, das steigt nicht mehr, ne?
Genau, also ich hätte, glaube ich, nicht pennen können, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass es jetzt abklingt.
Ja.
Und dann haben wir gepennt. Meine Frau hatte zum Glück vorgeschlafen, aber die hat gar nicht mehr geschlafen. Ich habe dann eineinhalb Stunden geschlafen und dann war es draußen hell und wir sind von Hilfeschreien wach geworden.
Oh Gott.
Ja, das muss in der Nacht auch richtig übel gewesen sein. Nicht nur, also bei diese Hilfeschreie von Jugendlichen, die saßen bei uns gegenüber in der Kirche auf einer Mauer. Und haben für jemand anderen, der weiter unten in der Straße an einer Laterne hing, um Hilfe gerufen. Das heißt, weil im oberen Teil stand die Feuerwehr und auch DLRG und was. Und die mussten halt irgendwie ein Boot besorgen. Deswegen haben die Jugendlichen, die waren auch nicht in Gefahr. Die saßen halt da auf der erhöhten Mauer von der Kirche, auch im Wasser. Aber die haben für den anderen um Hilfe gerufen. bis dann die Feuerwehr mit dem Bötchen kam. Das hat aber bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, bis sie dann den Mann, der sich weiter unten die Straße halt an diese Laterne geklammert hatte und
im Wasser an der Laterne.
Ach du Scheiße. Und es war halt auch so, da unten, das ist ja jetzt, ich bin, wenn du dir die erste Kreuzung, die in der Straße halt ist, da floss das Wasser, also auch noch an dem Tag mittags, war das noch ein reißender Strom Wasser, der da floss. Also die konnten da nur, die waren zuerst mit einem Paddelboot angefangen, aber die mussten ein Motorboot haben, um da hinzukommen, um diesen Mann zu retten, weil das war so stark, die Strömung, dass du mit einem normalen Boot da nicht hingekommen wärst.
Krass.
Das ist 50 Meter weg gewesen. Und, also. Und ich meine, du musst dir vorstellen, die ganze Straße war ja noch voll mit Auto und allem möglichen. Du weißt ja nicht, was in dem Wasser auch drin ist.
Ja, stimmt. Ja. Also, du kannst hängen bleiben irgendwo oder weggerissen werden, ne?
Ja. Und es war halt auch so, dass meine Tochter ist wach geworden, hat die Hilfe schreien und hat dann gesagt, ja, ist alles gut, der kriegt geholfen. Und dann ist sie nochmal eingepennt. Er hat die bis 9 Uhr nochmal weitergeschlafen. Das ist echt unglaublich.
Richtig krass durchgeratzt, ja. Ja.
Und wir sind echt so froh, dass sie nicht wach geworden ist. Also ich glaube, das Schlimmste wäre gewesen, oder wir haben von Freunden gehört, die ihre Kinder nachts aus dem Bett gerissen haben und sagen, wir müssen hier weg. Oder die Kinder haben echt, die haben echt ein Trauma, weil sie sich einfach nicht sicher fühlen, da wo sie schlafen. Die schlafen nicht ein, die haben Angst, die haben da echt richtig Probleme. Und unsere Tochter, die hat die Nacht gepennt, wir haben sie nicht aus dem Schlaf reißen müssen und vor allen Dingen hat sie, glaube ich, nicht unsere Panik, die wir hatten oder unsere Verzweiflung mitbekommen. Und das hat echt dann schwere Folgen. Ich meine, du hast keine Wahl, wenn du ein Kind wecken musst, aber
ja, dann ist klar, ne? Also wenn es dann konkret wird, ne? Was zum Glück bei euch nicht ist, aber geworden ist, aber ja.
Ja. Also deswegen, sie hatte echt überhaupt keine Probleme zu danach mit Einschlafen da sind wir echt so froh drum, dass die da, dass wir ihr diesen Schock irgendwie erspart haben.
Und das ist doch so. In dem Alter ist das echt, glaube ich, ein Ding, ne? Also ja. Schon ja, viel wert, dass ihr darum rumgekommen seid, ja.
Das zum einen den Schreck von diesem plötzlichen Aufwachen und zum anderen, das muss noch viel schlimmer gewesen sein, haben wir von anderen Familien gehört, die dann die mit den Kindern, die wach waren, auch im Haus saßen und halt Hilfeschreie gehört haben von Nachbarn, die drumherum wohnten oder von Menschen, die halt von der Flut mitgerissen worden sind. Und du deinen Kindern erklären musst, dass du denen nicht helfen kannst.
Oh ja.
Also
die verstehen das ja auch nicht.
Nee, ne? Du hast Menschen, die um Hilfe schreien und du hast die Rationalität zu sagen, ich habe keine Chance, diesem Menschen zu helfen. Du kannst ihm gut zusprechen und sagen, hier halten sie sich fest, es kommt Hilfe und keine Ahnung. Aber du kannst nicht hingehen und helfen. Du hast keine Chance. Und ein Kind, die dann diese ganzen Schreie auch gehört haben, das ist einfach krass.
Da habt ihr ja also einen doppelten Sinne quasi Glück gehabt. 300, ja. Die paar hundert Meter haben euch da schon vor vielen bewahrt. Ne?
Ja. 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 Und am nächsten Morgen, es ging dann, ja wie gesagt, dann vor die, da haben die diesen Mann gerettet mit dem Schlauchboot und dann kam so langsam auch ich habe Mitarbeiter unten vom Blumenladen, ich weiß nicht, ob es 8 Uhr war, keine Ahnung, die dann auch bei uns endete es fast. Also es sind noch mal 100 Meter weiter, sind noch Keller voll und auch das Brauhaus, was da oben ist, ist halt noch, da stand in der ersten Etage noch drin. Also es ging halt schon noch gut weiter, aber es ist dann auch in den Bereichen schneller wieder abgeflossen, so dass wir gegen 8 Uhr war von uns aus ungefähr, waren schon kein Wasser mehr auf der Straße, sodass Leute zu uns hinlaufen konnten.
8 Uhr abends oder 8 Uhr morgens?
8 Uhr morgens. Das war ja die ganze Nacht. Und
ja, okay, aber um 4:30 war es noch 1,5 Meter hoch und um 8 Uhr morgens war es schon so weit zurück.
Ja, jetzt jedenfalls bei uns im Haus stand es, also ja. Stand es vielleicht noch einen Meter oder sowas, ja. Aber von uns aus dann weiter hoch die Straße, weil es geht ja halt leicht, ist leicht an, leichter Anstieg, da konnten halt schon wieder Menschen auch dann bis hier vorne auf den Kirchplatz laufen. Wir kamen, weil da die Kirche hat auch nochmal Treppen, also da geht's auch nochmal hoch, dass wir mit irgendwem dann auch kommunizieren konnten, mal so sprechen. Also der Inhaber vom Blumenladen kam auch und wir haben dann halt auch die Straße runtergeguckt und du hast halt nur gesehen, wie da überall noch Wasser stand und dieser reißende Fluss auch irgendwie noch war. Und das hat dann echt bis in den Nachmittag gedauert, bis das da unten auch besser wurde. Also weiter runter.
Wann war da ungefähr der Punkt, wo ihr dann auch aus dem Haus raus konntet?
Gegen Mittag konnten wir aus dem Haus raus.
Krass.
Und ich weiß gar nicht, ich habe, soweit ich mir aufgeschrieben habe, an dem Tag habe ich halt angefangen, den Hausflur schon mal komplett zu entrümpeln. Also alles, was dann in dem Flur war, eigentlich nach draußen zu schmeißen, weil dass wir auch rauskamen. Und dann kommt noch dazu, das ist die Sache, wo ich das war eine sehr dumme Entscheidung, die Türen abzuschließen. Weil durch diese Schlüssellöcher ist halt dieser feine Schlamm halt durch. Und das war so fein, dass du einfach auch keinen Schlüssel mehr reingekriegt hast, um aufzuschließen.
Ah, scheiße. Okay.
Das heißt, ich habe dann, ich weiß gar nicht, welche Tür ich dann aufgekriegt habe. Ich bin dann halt mit so einem Silikon-Teflon-Spray da immer wieder rein und habe dann alles irgendwie freigekriegt, dass wir dann halt irgendwann rauskamen. Oder ich bin dann halt rausgekommen und hab halt dann...
Aber ey, an sowas denkt man ja auch nicht, oder?
Nee, ganz eben, ehrlich. Du hast irgendwie das Gefühl, du willst das Wasser raushalten. Du hast eine Chance, es rauszuhalten und deswegen machst du das zu. Und im Grunde zerstört das ja nur noch mehr. Ich meine, es muss... du hast halt irgendwie die Hoffnung, dass du damit irgendwas besser machst. Machst du aber im Grunde nicht. Das ist irgendwie ein Schutzreflex, glaube ich. Keine Ahnung, du willst ja nicht die Haustür offen lassen.
Könnte jemand kommen, ne?
Ja, das oder
nein, aber,
das Wasser bleibt vielleicht, kommt noch besser rein, wenn du es die Tür offen lässt. Gerade wenn du halt auch denkst, es steigt nicht so, du hast jetzt gerade mal 30 Zentimeter, dann hast du vielleicht ein paar Zentimeter draußen gelassen, wenn du die Tür zugehabt hast. Hahaha. sowas redst du dir, glaube ich, dann ein. Also, wie wir dann vom Balkon runtergerufen haben, haben wir die eine Mitarbeiterin, also weil wir auch gesehen haben, dass Autos halt auch auf dem Parkplatz, auf das ich unser Auto gestellt habe, am Arsch waren. Krass. Ist sie halt mal darüber gegangen und hat, steht unser Auto noch? Ich meine, wir haben eigentlich daran geglaubt. Ich habe meiner Frau noch gesagt, ich habe das Auto hochgestellt in die Tiefgarage, aber ich habe es auf den Parkplatz gestellt und wir dachten so, okay, ist am Arsch. Ist auch am Arsch. Da sind ein paar Autos, die sind alle am Arsch. Und dann kam die Mitarbeiterin wieder und sagte, das sieht gut aus. Das Auto scheint gut zu sein. Und das war dann, stellte sich am Ende sogar so raus, dass ich das Auto auf den einzigen Parkplatz, auf dem Parkplatz gestellt habe, wo es nicht am Arsch gegangen ist. Drei, vier Parkplätze vorher sind die Autos am Arsch. Es stand wirklich, glaube ich, zwei Finger breit vor den Türen. An dem Auto, also dass die Türen reingelaufen ist und die eine Querstraße weiter oben stand noch ein Firmenwagen von uns, der ist abgesoffen. Also der stand noch weiter weg und ist abgesoffen und meins stand auf dem Parkplatz an der höchsten Punkt.
Ja, so in der Ecke oder was, wo die Strömung nicht so herging oder was? Ja, boah.
Das ist der höchste Platz auf dem Parkplatz gewesen und eigentlich ist es jetzt, glaube ich, nicht höher gewesen wie in der anderen Querstraße, aber durch den Wasserfluss, weil das da an der Stelle auch nicht direkt auf das Auto geknallt ist, sondern eher so an den Seiten vorbei auch, haben wir einfach einen riesen Schwein gehabt. Das war auch wirklich unglaublich, dass wir das Auto hatten in der Zeit, weil wie viele Leute haben ihre Autos verloren?
Ich habe diese Videos gesehen von diesen Schrottplätzen jetzt. Wow. Und vor allen Dingen alles, ne, was da an Autos steht, ey. Also alles. Nagelneue Wagen, teilweise sehr, also neuwertige Autos,
Oldtimer,
alles. Genau.
Wohnwagen für wie viele Tausende, Hunderttausende Euro auch Wohnwagen am Arsch und alles.
Ist ja, da sieht man mal, was für Werte das sind. Also da wird es einem dann in dem Moment mal bewusst, ne, wenn du so, ja, so hunderte Autos siehst, ja.
Ja, also deswegen das größte Glück, dass das Auto ganz geblieben ist, weil wir auch so viele Sachen mit Besorgungen und irgendwas machen mussten, oder auch mal die Kleine irgendwo hinbringen, dass wir ein Auto hatten. So schnell kriegst du ja auch kein neues Auto oder irgendein Auto oder irgendwie, dass du mobil bist. Das war schon...
Das ist Gold wert. Ich habe auch schon gesehen, es gibt Menschen, die haben sogar gespendet, ne, so Autos gespendet, ja, so Schrottkarren erstmal, ne?
Ja.
Aber scheißegal. Ja, Hauptsache irgendwie mobil sein, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und ja, also wir sind dann nachmittags sind wir dann irgendwie rausgekommen und ich bin dann einfach mal die Straße runter bin ich gar nicht weiter gelaufen. Ich kann dir gerade gar nicht mehr genau sagen, wann das Wasser im unteren Teil meiner Straße weg war. Ich habe gedacht, dass wir an dem Tag abends noch runter bis an die GA gelaufen sind, aber ich glaube, das war noch nicht so. Das muss der zweite Tag gewesen sein, dass wir überhaupt mal da runter gehen konnten. Und du hast halt dann an dem ersten Tag am Morgen irgendwie Meldungen gehört, es gibt keine Brücken mehr über die A. Und du kannst dir das nicht mehr nicht vorstellen. Du denkst so,
wie viel Brücken waren das? 40, 50 Stück,
ja,
ne? Ja. Ja. Du, bevor wir vom zweiten Tag reden, ich flitz mal einmal los und hole das Ladekabel. Du kannst ja einfach weiterreden. Aber mein Laptop saugt sich hier in Rekordtempo heute leer. Sonst hält er immer die ganze Folge. Sekunde, ja?
Ja. Ja, was erzähle ich denn jetzt ohne, dass der Martin ist? Das wäre schade, wenn der was verpassen würde. Ja, also keine Ahnung. Ich es ist auch schon krass, jetzt nach 2 Monaten einfach das ganze Thema wieder so nochmal Revue passieren zu lassen und das nochmal zu besprechen. Also ein ganz, ganz komisches Gefühl. Man fühlt sich irgendwie nicht so zurückversetzt. Aber echt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe die Shownotes vorher geschrieben und die habe ich ja in den letzten 2 Monaten immer wieder beigeschrieben, damit man die Infos auch noch, wenn man sie noch präsenter hat. Und da bin ich eben nochmal drüber gegangen, und da habe ich noch viele Sachen ergänzt. Und das war schon krass, wie man da wieder so eintaucht und man weiß gar nicht, was man jetzt alles vergisst, was jetzt schon vergessen hat, was man gefühlt hat auch was man alles gemacht hat oder wann das genau war. Es fällt jetzt schon schwer und ja, deswegen ich nehme hier keine Gewähr, dass es wirklich vom Tag her genau so war oder keine Ahnung. Also das ist jetzt noch nach bestem Gewissen und Denken nochmal wirklich zusammengetragen. Ja. Ja. Ja, neben dem Auto, das wir zum Glück zur Verfügung hatten, bin ich echt froh, dass wir das Lastenfahrrad auch hatten. Und einfach für die Mobilität, die man dann irgendwie noch gebraucht hat, dass man Besorgungen machen konnte, auch einkaufen. Das war ja, Supermärkte hier in der Stadt waren dann auch sehr rar gesät und man konnte gar nicht irgendwie zu Fuß irgendwo so einfach am Anfang hin und was besorgen. Also es gab dann irgendwo einen Aldi, der ist Kilometer weit weg, weit genug weg von der A. Und auch hier bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob es der erste oder der zweite Tag war. Es müsste eigentlich der erste Tag gewesen sein. Wo ich dann losgestiefelt bin und einfach mal Wasser besorgt habe, weil es kam kein Wasser mehr aus unseren Wasserhähnen. Und ich bin dann in den zu Fuß zum Aldi gelaufen, und weil ich auch nicht wusste, ich konnte noch kein Gerät benutzen, um irgendwas zu holen.
Ja? Ich bin wieder da.
Sehr gut.
Es war ein Kampf.
Ja, ich musste es überbrücken. Ich habe gerade erzählt, wegen der Mobilität, dass es schon cool war, dass wir halt Auto und so hatten, aber gerade am ersten Tag wusstest du auch noch gar nicht, wo du überhaupt mit dem Auto hinkommst und auch das Lastenfahrrad habe ich noch überhaupt noch nicht aus dem Haus rausbekommen, weil draußen, es hat ja auch keinen Sinn gemacht, auch draußen mit dem Ding rumzufahren, dass ich dann zu Fuß in den Aldi gelaufen bin, der ist einen Kilometer weit weg, um einfach mal Wasser zu besorgen und vielleicht die nötigsten Dinge. Also das war ja wirklich der Nachmittag, ich glaube es war spät Nachmittag nach der Flut und der Aldi hatte auch offen. Es waren weniger Supermärkte offen, wo man halt was kaufen konnte, aber die haben offen gehabt.
Aber war das dann so ein bisschen so Hamsterkaufmäßig, weil alle so ein bisschen Panik hatten oder gar nicht?
Es ging eigentlich, es war halt gerade am Brot, ne, und diese scheiß Brotautomaten, die da haben, oder das abgepackte Brot war ein bisschen minimierter, aber ansonsten war da eigentlich wenig von zu spüren, was ich total krass fand. Und das fand ich in diesem Moment einfach sowas von surreal und skurril. Ich bin da halt durch den Aldi gelaufen und dann waren da halt diese Angebote mit den Kinderklamotten oder sowas, die dann die ja immer wechselnd haben. Ich weiß nicht, was es da gerade war. Und da stand neben mir eine Frau, als ich da vorbei bin, und war sich dann drüber aufregend, dass die Größen jetzt nicht mehr so da waren, wie sie das erwartet hatte, ne? Und krass, ich hab so gedacht, wow, ey, das ist so skurril. Du hast gerade, dein größtes Problem ist, dass deine Größe nicht da ist und 500 Meter weiter ist die Scheiße am Kochen, und ich dachte so, wow. Also ich kann der Frau nicht mal einen Vorwurf machen. Ich habe einfach nur gedacht, so, das ist so surreal.
Also jetzt auch wahrscheinlich einfach noch gar nicht realisiert, oder? So,
ich weiß es nicht. Das
muss ja irgendwie so sein.
Ich weiß
nicht. Die kam vielleicht auch noch einen Kilometer weiter aus der anderen Richtung, hat nicht mal wirklich Nachrichten geguckt, keine Ahnung was. Das kam ja alles sehr, sehr plötzlich.
Ja, es ist halt so, das lag halt so nah beieinander. Auch, das ist auch halt später gewesen, wenn du zum Einkaufen gefahren bist in den Supermarkt, in einen anderen Ort, sei es jetzt nach Remagen, Sinzig am Rhein, da war nix, oder auf die Grafschaft hoch, das sind 10 Kilometer. Du bist da hingekommen und es war alles normal, als ob nichts gewesen wäre. Ne?
Das ist schon krass. Konntest du denn an dem Tag dann wieder kommunizieren? Also, oder war das auch schon...
Telefonieren war sehr, sehr schwierig. Meine Frau hat einen alten Nokia-Knochen von ihrer Arbeit. Mit dem ging es noch am besten. Wir hatten ziemlich viele Abbrüche also mit dem iPhone und so, was wir irgendwen angerufen haben, war sehr schwierig. Ich habe am Abend vorher, meine Eltern sind da auch immer sehr vorsichtig, wenn es um Hochwasser geht, und sind die immer, was da kann da passieren und ist da was passiert. Und ich habe am Abend vorher, als ich meine Tour gemacht habe über die Brücken, habe ich gesagt, ja, es ist schon krass, aber ja, es regnet nicht mehr, also das sieht alles gut aus. Und am nächsten Morgen musste ich sie dann anrufen um 7:30. Kam einigermaßen durch und habe es ihnen erzählt, was passiert ist. Das war dann schon krass.
Ja, krass. Also, und das war das schon ein Moment, wo die Medien das so ein bisschen aufgegriffen haben?
Es fing an, ja.
Ja. Was krass ist, so von Informationen her, ist auch, dass ich habe das an dem Abend nicht auf Twitter mitbekommen, nicht auf Instagram. Ich habe das super krass auf TikTok mitbekommen.
Ah, krass, okay.
Weil bei TikTok ist so ein Medium, die werden Sachen angezeigt, den du nicht folgst, die aber gerade viral gehen. Jedes Video, was mit der Überflutung zu tun hatte, ging ja viral. Ne? Ja. Und deswegen hast du eigentlich, jedes dritte Video war von irgendjemandem, wie das Hochwasser filmt. Ne? Und dadurch warst du viel schneller eigentlich informiert als bei allen anderen Sachen. Und selbst am nächsten Tag, ne, im Laufe des Tages, hast du immer noch nicht das im Fernsehen oder irgendwo gesehen, was du auf TikTok halt gesehen hast. Ne? Manchmal hat man auch einfach zu viel gesehen, Ne? Ja. Muss man leider auch sagen, weil es ja ungefiltert kommt, ne? Wo Fernseher vielleicht mal sagen würde, das strahlen wir nicht aus, ne? Wo, wo Menschen noch irgendwie in irgendeine Richtung gelaufen sind, um ihr Auto zu retten und so. Wer weiß, was mit dem passiert ist, aber ich glaube nicht, dass sie ihr Auto gerettet haben am Ende.
Ja.
So stark wie die Strömung ist. Das unterschätzen die Menschen ja auch, ne? Weil sie haben keine Erfahrung oft mit Strömungen, die ihren Knie hoch ist oder so.
Ja.
Das erleben die dann zum ersten Mal. Ja. Aber dann kann man, dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen, ne? Ja. Ja, krass, krass. Also, Tag zwei, du bist quasi einkaufen gegangen, du hast abgescheckt.
Es war Tag eins noch, dieses Einkaufen, also dass ich einfach sagte.
Ja, also Tag eins danach quasi, ne? Also,
ja, ich brauchte Wasser, und einfach so ein paar, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein paar Packungen Nudeln, irgendeine Dose, irgendwie so, dass ich dachte, irgendwas, mit dem man, was man was zu essen da hat, das hat er auch, mein Bruder hat gesagt, der wohnt in München, er kommt direkt, der ist direkt losgefahren, hat auf dem Weg hier hoch noch in einem großen Baumarkt, ich weiß nicht, was hat er mit, eine Pumpe gekauft zum Leerpumpen vom Keller.
Ja.
Wobei das halt, das so viel Schlamm wie in der Scheiße drin ist, so eine Pumpe kauft man nicht im Baumarkt, sowas kriegst du gar nicht. So einfach zu kaufen. Also es war halt eine Frischwasserpumpe, die wir auch noch sehr gut gebrauchen konnten. Schrubber und Abzieher und Powerbanks und vor allen Dingen Wasserkanister. Der ist halt dann hier hochgeballert und war dann auch abends da.
Krass.
Und ich weiß ich nicht, ist das nötig? Ich weiß nicht, was du machen sollst hier gerade. Und es war mega, dass er da war. Habe ich aber auch in dem Moment, wo er sagte, er kommt, gar nicht sagen können, ob das gut ist oder nicht. Und es war dann.
Aber halt, ich glaube, es ist auch gut, dass er als Außenstehender das beurteilt hat. Ne?
Ja.
Ich denke mal, du bist da in einem ganz anderen Zustand in dem Moment, ne? Weil er hat da ein bisschen klaren Gedanken gefasst, er hat die Tatsachen gesehen, ne?
Ja.
Und wusste einfach, was zu tun ist. Ja.
Ja. Also im ersten Tag habe ich primär bei mir zu Hause, also den Hausflur halt so gemacht, dass wir halt rauskamen, da den ganzen Müll direkt schon alles entsorgt, was weg musste, habe noch ein paar Teile wie Fahrrad von meiner Frau in eine Schubkarre gepackt und habe die in den Garten gebracht, weil in der Gärtnerei, die ist nochmal 500 Meter weiter von uns weg, hinter den Bahnschienen, und da ist nichts passiert. Da ist nichts passiert. Es ist so ein Glück, dass da nichts passiert ist. Es muss knapp gewesen sein. Aber das war echt so krass. Es ist eine alte Gärtnerei und es ist eine grüne Oase gewesen. Auch gerade in der Zeit danach war das wirklich unser Rückhaltepunkt, weil wir da einfach wir konnten da
ein Stück weit Normalität haben oder
ja,
sowas.
Genau, also da ging relativ schnell wieder das Internet, da ging relativ schnell wieder der Strom, da war Wasser die ganze Zeit sogar, glaube ich, zu ganz wenigen Zeiten war da kein Wasser.
Das hattet ihr duschen da und sowas?
Ja, an dem ersten Tag, wo ich ja ich kann auch wieder der zweite gewesen sein. Verschwimmt es ein bisschen. Da ist keine Dusche gewesen oder keine Dusche, die angeschlossen war. Da war eine Dusche, aber die ist nicht, die war noch nicht lauffähig.
Ja.
Habe ich einfach den Gartenschlauch in einen Baum gehangen und habe unter dem kalten Gartenschlauch geduscht, weil ich war wirklich von oben bis unten mit Schlamm voll. Ich habe nackt auf dem Gartenweg am Baum einfach geduscht.
Oh Gott. Ja.
Das war ein sehr besonderer Moment. Das hat echt wahnsinnig gut getan. Und am nächsten Tag haben wir die Dusche da dort schon wieder reaktiviert, einen neuen Durchlauferhitzer eingebaut. Oder nee, der war sogar ein Durchlauferhitzer, der wurde einfach nur nochmal neu eingeklemmt und alles. Und dann konnten wir da am zweiten Tag schon wieder warm duschen.
Boah, das ist ja schon krass viel wert, ne? Also.
Ja. Vor allem, wenn du aus der Scheiße kommst. Und wir waren ja die nächsten Tage nur mit Scheiße schippen und räumen beschäftigt. Das heißt, du hast dich so gefreut auf diese warme Dusche. Das hat so gut getan. Ja, ich bin dann auch mal drüben in meiner Agentur, wo ich arbeite, ist ja auch zwei Häuser weiter. Da bin ich auch mal gucken gewesen, nur mal reinspinksen. Wir haben zum Glück unsere richtigen Arbeitsetagen, fangen auch erst in der ersten Etage an. Von daher ist es nicht so schlimm, aber meine Küche dort und der Besprechungsraum ist halt so Hochparterre heißt es, glaube ich, so ein bisschen höher gelegen, aber
ja.
Da stand das Wasser auch fast 50 Zentimeter drin, also oder 75 sogar, also da ist auch die ganze Etage am Arsch gewesen.
Scheiße.
Und ich habe halt in den Hausflur reingeguckt von der also von der Straße, da ist ein Bürobedarfsgeschäft und direkt daneben ist die Haustür und das ist ein langer Schlauch, der dann nach hinten ins Treppenhaus geht und von da aus kommst du dann in unsere erste Etage rein und die Tür war aufgesprengt, also die Haustür und dahinter diese Wand, die diesen Flur von dem Geschäft abtrennte, war halb weggerissen. Du hast also von dem Flur in das Geschäft reingeguckt, wo eigentlich eine Wand gewesen ist. Das war eine sehr dünne Wand, aber die war halt komplett, da war im unteren Teil komplett weg.
Krass.
Ich bin eigentlich dann
ein kriegsähnlicher Zustand, ey.
Ja, das hat man viel gesagt. Es ist sehr kriegsähnliche Zustände. Wir haben uns nachher, ich meine, hier unten im Teil, weiter oben von der Arm, ich möchte gar nicht, ich habe nur mal ab und zu mal Bilder gesehen, da oben sind ja wirklich komplette Häuser weggerissen worden. Da oben ist es ja noch mal krasser. Das Krasse ist, warum ich nicht sagen würde, dass du es mit Krieg vergleichen kannst, ist, dass du zum einen so viel Hilfe so schnell bekommen hast, so viele Menschen, die einfach, sei es auch nur schon Feuerwehr und egal wer da war, im Krieg hast du so, glaube ich, da hast du das nicht. Und du kannst auch nicht 10 Kilometer weiterfahren und gehst wieder in den Supermarkt und gehst einkaufen.
Das stimmt.
Das sind halt einfach, das ist die Unterschiede. Ja, so bitter es sich anhört. Ja. Deswegen, wir haben das am Anfang auch, es ist wie im Krieg, aber es ist nicht wie im Krieg. Ne? Es ist wahnsinnig krass, aber man kann es halt nicht mit dem Krieg vergleichen.
Du hättest ja auch wirklich einfach nach Köln fahren können, ein Hotel nehmen können, 2 Wochen da drinnen wohnen können. Also, man hätte in dem wohl keinen Sinn gemacht, aber du hättest machen können.
Ja. Ne?
Du bist nicht gefangen in einem Kriegsgebiet, ne, und wo du nicht weg kannst und
ja. Ich habe dann an dem Tag, an dem ersten noch mit meinem Bruder, das war auch so ein Geistesblitz, wir hatten ja keinen Strom mehr.
Ja.
Das war die einzige, weil mein Bruder kam echt, das war 6 Uhr abends oder sowas, war sehr spät und ich bin ja seit morgens auf dem Bein gewesen und habe die Nacht nicht geschlafen, aber ich habe den Tiefkühlschrank noch da stehen gehabt. Und da sind halt echt viel Zeug drin gewesen. Das ist natürlich vielleicht auch affig. An dem Abend haben wir noch den Tiefkühlschrank in die Gärtnerei gefahren. Voll bepackt. Also wir haben die Schubladen alle rausgeholt.
Krass. Ja,
ins Auto geknallt.
Das sind halt Werte, meine Güte.
Ja, eben.
Also das, was der Schlamm, ne, und ne, der kann ja auch einen halben Tag länger liegen, ne? Da verliest er auch nichts mehr. Aber daran, meine Güte, warum nicht?
Ich habe dann, den haben wir halt noch in den Garten gefahren, da Strom angeschlossen, dass das Ding noch funktionierte. Und dann war der Tag, glaube ich, im Grunde, der war dann gelaufen. Und Dinge, ich habe ja dann, wir hatten ja keinen Strom und das mit dem Powerbanks, die haben wir dann auch immer in der Gärtnerei geladen, mussten halt immer wieder hin zum Tauschen. Wir haben die Straße soweit für uns vom Haus freigeräumt, dass man halt irgendwie ein bisschen sich bewegen kann. Ne? Also und auch, dass die Rettungsfahrzeuge durchkamen. Worauf wollte ich noch? Genau, die Dinge, die wirklich wichtig sind, das ist vielleicht auch ein Teil Kulinarik. Ich habe mich in den ersten Wochen, ich habe mich so dafür gefeiert, dass ich einen Gasherd habe. Ne?
War, glaube ich, statt in der ersten Nachricht, die du mir geschickt hast.
Ich habe Anfang des Jahres noch gedacht, scheiße, wieso hast du dir eigentlich in so einem romantischen Anwandlung ein 2-Kocher-Gasfeld mit Gasflasche in der Küchenzeile machen lassen? Warum musstest du das unbedingt haben? Benutzt es eh kaum. Warum benutzt du das so wenig? Das ist das Beste gewesen, was wir in der Zeit hatten. Weil wir hatten seit dem ersten Tag, ich habe direkt an dem ersten Tag Kaffee kochen können mit dem Wasserkocher, also so einem Kessel, den ich immer schon benutzt habe für Induktion, konnte ich heißes Wasser machen. konnte ich einen Kaffee kochen. Und ich konnte auch abends einfach mal Nudeln kochen. Ne? Es gab andere, die hatten halt nur einen Grill, aber mach mal einen Topf Wasser auf dem Grill heiß. Das ist scheiße.
Ja, ist auch uneffizient wie Sau, ne?
Ja.
Die Hitze halt überall hin, aber dein Wasser braucht eine Stunde, um heiß zu werden, ne?
Ja, ich hatte zum Glück auf dem Balkon ja auch noch den kleinen Wayne stehen zum Grillen. Das heißt, da konnte ich auch immer ich habe morgens dann schon mal Brot aufgebacken da drauf oder Toast getoastet oder auch mal ein Würstchen gegrillt. Aber das richtig geil war der Gasherd. Ich hatte auch noch 3-4 Wochen vorher so einen Akkustaubsauger, so ein nicht so ein Dyson, aber irgendwie so in günstiger von Xiaomi oder irgendwas gekauft.
Ah, du kennst Xiaomi, ja.
Ja, war auch Gold wert in der Zeit, weil wir ja auch, du hast ja wahnsinnig viel Dreck und du hast ja irgendwo versucht, mal irgendwo was zu saugen. Ist ja natürlich, wie denkst du an Staubsaugen bei so einer Scheiße, aber irgendwann musstest du halt auch mal gucken, dass du mal irgendwo Ordnung kriegst oder mal was den Dreck wegmachen. Dafür war das echt mega gut, dass wir den Akkustaubsauger hatten. Genauso hatte ich mir mal so eine LED-Lampe gekauft, die so aussieht wie eine Laterne. Also es ist keine echte Laterne, sondern es sind diese runden LED-Lampen, wo du Akku, die du mit USB laden kannst und hast einen Griff, einen Henkel dran und ja. So als Stimmungslicht oder sowas hatte ich mir mal das mal gekauft, aber auch nie benutzt. Ist jetzt auch das Beste gewesen, was wir hatten, weil du damit halt durchs Haus gelaufen bist, abends, wenn es dunkel wurde, weil wir hatten, glaube ich, im Haus 4 Wochen lang keinen Strom.
Wie hat das deine Tochter mitgemacht? Ich meine, ihr könnt euch ja darauf einstellen, ne? Aber für sie ist das ja auch auf einmal ganz anders, ne? Abends, wenn es auf Klo gehen muss, geht oder irgendwas, ne?
Es war schon, wir haben halt von diesen LED-Lampen nachher noch ein paar mehr gekauft, dann hatte sie ihre eigene.
Ja.
Das war schon mal ganz cool. Es ist also mit ins Bett gehen und sowas ist halt komplett eskaliert von der Uhrzeit her. Ne? Es war dann einfach am Ende auch alles egal. Du hast halt tagüber gepuckelt, dann hast du abends gegessen. Die Kleine war so lang auf, wie sie wollte. Also das
war. Nächsten Tag Kita gab es ja auch nicht. Ne?
Gab keine Kita. Deswegen, ja, die hat...
Wahrscheinlich wart ihr auch froh, dass sie ein bisschen länger geschlafen hatte, ne? Und ihr dann morgens was anderes schon machen könnt, ne? Also das ist ja auch so ein Ding, ja. Ja, ey, das sind die geringsten Probleme. Wie ist das denn, wenn du sagst, es gab ja eigentlich dann keinen Strom? War das nicht so special, super dunkel nachts bei euch in der Gegend?
Ja, und es ist jetzt auch immer noch so, wir haben ja jetzt im Haus wieder Strom. Aber die Straßenlaternen sind alle dunkel. Es ist also die Straßen, da haben sie irgendwann auch nach mehreren Wochen erst so dieselbetriebene Großscheinwerfer an die Kreuzungen gestellt, damit ein bisschen Grundlicht da ist. Aber das ist, Kreuzungen sind bei uns jetzt weit weg und ich freue mich schon so sehr auf den Moment, wenn die Kirche wieder mit Licht angestrahlt wird. Ich gucke ja direkt auf die Kirche und die wird abends immer. Es ist immer ein wunderschönes, so ein orangenes Licht, das hier halt so. Und die ganze Straße ist halt komplett tief, schwarz und dunkel. Und das immer noch. Gestern sind die Stadtwerke mal rundgegangen und haben die Laternen unten geöffnet und mal durchgepustet und gereinigt. Ja. Ich weiß nicht, wann da wieder Strom drauf kommen kann und wann das kommt. Aber ich freue mich schon so dermaßen, wenn hier das Licht einfach wieder angeht.
Das glaube ich dir. Das ist schon immer noch so von dieser einen dunklen Ereignisnacht irgendwie so ein Ding, was geblieben ist, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Ansonsten, wir hatten dann, ich weiß nicht, der zweite Tag war, oder der dritte Tag, ein Stromaggregat bekommen von Freunden. Ein sehr kleines, das sieht so aus wie so ein kleiner Werkzeugkoffer. Da haben wir dann unseren Kühlschrank dran angeschlossen, dass wir wenigstens Lebensmittel kühlen konnten und eine Lampe in der Küche und ab und zu mal halt eine Powerbank laden. Und wir haben dann nur tagsüber den Aggregat laufen lassen und nachts halt ausgelassen, weil der Kühlschrank hält, ja, das waren dann 8 Stunden, 10 Stunden. Da war ja nichts, wir haben ja kein Hackfleisch drin gelagert, sondern halt
Wie ist das mit dem Verbrauch? Hat das viel Benzin gefressen?
Ja, wir haben echt viel Benzin geballert in den 4 Wochen. Also ich weiß gar nicht, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wie viel Liter Benzin da rausgegangen sind. Wir hatten nur einen Fehler gemacht. Wir haben es draußen auf den Balkon gestellt, zur vorderen Straße hin und mussten dann Kabel durch die Wohnung legen bis hinten in die Küche. Das große Problem war halt, dass wir von der Straße vorne, da ist halt so viel Betrieb und Dreck und Staub und alles gewesen, dass es durch die offene Tür ja auch alles in die Bude rein ist. Wir haben leider erst nach 3 Wochen die Idee gehabt, es hinters Haus zu stellen. Das war auch nicht so einfach, das da hinzustellen, aber da habe ich was aus Holz gebastelt, dass es da hin und durch ein gekipptes Fenster das Kabel reingelassen. Dadurch konnten wir die Tür vorne zulassen und haben dann halt auch nicht so viel Staub im Haus gehabt, weil der Staub war halt echt krass, den wir hier noch drin hatten.
Aber also quasi getrocknete Schlamm und all das, ne, hat euch auch nochmal in die Bude gezogen am Ende quasi.
Ja.
Über Wochen, ja, krass. Also was denkt man dann halt nicht mehr, ne? Man denkt so, so als Außenstehender, man macht die Keller sauber, man holt den Schlamm da raus, ne, spritzt ja nochmal einen Wasserschlauch her.
Im Grunde ja, aber das Problem ist halt, wir waren ja recht schnell mit allem rausholen, den Kram, aber andere fangen halt viel später an. Du hast halt, das hat man vielleicht auch auf Instagram auch gesehen, dass es du hast die Straße mal blank gehabt, dann war der Müll, wurde abgefahren. Das war wirklich krass, mit welchem großen Gerät und wie viele Leute auch ehrenamtlich mit großem Gerät hier waren und den ganzen Scheiß aus der Stadt rausgefahren haben. Und dann war halt blank draußen und einen Tag später war alles wieder voll. Dann hat irgendwer wieder irgendwo was rausgerissen oder musste noch was raus, hat einfach oder einen Keller ausgeräumt und es war halt ständig und dann hat irgendwie wieder einen Keller mit Schlamm rausgeholt und der Schlamm wird einfach auf die Straße gekippt. Und dann gehen natürlich auch die Kanalisation zu. Du hast halt und du hast kein Wasser gehabt, mit dem du irgendwas spülen konntest.
Dann ist das richtig scheiße, ja.
Das Wasser kam halt nicht und wir haben dann am zweiten Tag angefangen, den Blumenladen, das ist ein Doppelladen von der Größe her, wir den ersten Laden von vorne angefangen auszuräumen und zu entschlammen, also quasi das Erdgeschoss. Dann teilweise du hast halt kaputtes, also das war halt echt krass, im Keller noch viel, viel schlimmer, du hast überall kaputte Glasscherben im Schlamm versteckt gehabt und es ist halt alles durcheinander gewesen. Und du hast auch Dinge, die du vielleicht noch brauchen konntest, wurden dann draußen gereinigt. Wir haben dann diese großen 1000-Liter-Kanister, diese riesigen, mit einem Sprinter vollgemacht woanders und sind dann hier hingefahren und haben dann mit einem Aggregat ein kleines Pümpchen betrieben, dass du ein bisschen Druck auf dem Schlauch hast, um Dinge halt zu reinigen zum Beispiel. Krass. Da habe ich auch wahnsinnig viel jetzt auch drüber gelernt, wie das ist mit Stromaggregaten, wie viel Power die haben, wie viel Power auch eine Pumpe. Also wie
das
viel.
Das ist die Pumpe, die dein Bruder im Baumarkt gekauft hat, oder?
Ja, wir haben dann aus diesem 1000-Liter-Tank mit einem Schlauch in einen Bottich das Wasser laufen lassen und in diesen Bottich dann diese Pumpe reingestellt und da konntest du dann einen Gardena-Schlauch anschließen, weil dieser Gardena-Schlauch dann an einen Hochdruckreiniger dran musste. Weil wenn du 1000-Liter-Tank dahin stellst, hat ja der Hochdruckreiniger noch kein Wasser. Der muss ja damit, muss er ja auch irgendwie hingepumpt werden. Und dafür haben wir dann diese Pumpe gebraucht. Und wir hatten dann jemanden da, der mit einer Schlammpumpe kam, die dann in den Keller gekommen ist und den Schlamm rausgepumpt hat, durchs Kellerfenster, den Schlauch raus und dann in die Kanalisation, wobei wir dann darauf geachtet haben, dass der Schlamm mit Wasser halt, dass es ein Gemisch ist, ne? Dünn, schön dünnflüssig, das Ding halt, damit es auch wegfließt, weil wenn du halt den reinen Schlamm hast, konntest du halt nicht mehr, den kriegst du halt nicht die Kanalisation weg. Und also diese Pumpen brauchen halt so viel Energie, wie viel kW diese Pumpen brauchen.
Krass, okay.
Und irgendwas mit Spitzlast und dann hatten wir nachher 2 Aggregate laufen, weil beide Pumpen und der Hochdruckreiniger nicht zusammen funktioniert haben und es war ja ein bisschen zwischendrin noch in den Baumarkt gefahren, hast irgendwelche Pumpen, Adapterstücke und alles mögliche gestückelt. Also da hast du echt viel Flickwerk und rumprobiert, bis das alles sauber funktioniert. Und das größte Problem war halt kein Strom und kein Wasser. Und damit versuchst du halt irgendwas sauber zu kriegen.
Ja, das ist schon, ja, also alles so ein bisschen improvisiert, selber zusammengedengelt, irgendwo was besorgt.
Ja.
Und dieses. Und auf sich alleine gestellt wahrscheinlich dabei, fast immer, ne? Hat euch ja keiner erklärt. Ihr müsst das jetzt
nicht. Ne? Wir hatten der mit der Dreckpumpe kam, der macht sowas halb beruflich. Jetzt vielleicht nicht Schlamm schippen, aber einfach mit Wasser und Pumpen und so. Der konnte uns da schon, hat uns die ersten Tage echt gut geholfen, dass wir da so ein bisschen Grund-Equipment auch da hatten, weil auch da war ja dann nicht dran zu kommen.
Aber da hattet ihr auch einfach Glück, ne? Weil ja, nicht jeder hat so einen, ja, jemanden eben mal vor die Füße gestellt bekommen. So,
ja. Und was halt auch wirklich unglaublich krass war, wie viele helfende Hände einfach gekommen sind und geholfen haben. Gerade bei diesem Ausräumen von dem Laden und auch ganz besonders von dem Keller, das war ja Lager. Da waren wie viele Gefäße im Keller drin. Im dunklen Keller musstest du da unten dann mit provisierten Lichtern anfangen, die Scheiße da rauszuholen.
Scheiße, das ist ja stockdunkel sonst, ne?
Ja, und es ist schwer, es ist ja alles nass, es ist teilweise richtig schwer gewesen und ich hatte von meinen Badminton-Leuten aus Wachtberg, die, es ist ja bei Bonn, die hatten da so ja gar nichts mit zu tun, da kamen Leute tagelang einfach nur zum Helfen. Die haben einfach immer weiter angepackt und die sagten, ich komme, wann soll ich wo sein, ich bin da. Und das war wirklich krass. Und war auch echt schön zu sehen. Und diese Helfer, die halt kommen und einfach mit anpacken. Ich hatte das noch nur 2 Wochen später, wo ich einfach aus dem Keller noch alleine ein bisschen Holz noch rausgemacht habe und durchs Kellerfenster hochgeschmissen habe, da kamen direkt zwei Leute hier, brauchst du Hilfe, wir packen an.
Krass. Ja, mega krass, gut.
Na, das war echt,
ja. Echt gut. Bei uns war das gerade in dem Moment so, dass wir, meine Chefs waren im Urlaub, wir haben so viele Stunden auf der Arbeit geklopft.
Ja, nee.
Waren nicht abdingbar, ne, und das war so auch so ein Gefühl, deswegen habe ich auch gesagt, so, wir haben einfach wahllos irgendwo 5 € gespendet, weil wir uns zum Beispiel auch einfach so hilflos in der Zeit so gefühlt haben, wir können nicht helfen, ne. Ne, es war ja auch so, zum Beispiel mein Bruder war ja auch teilweise betroffen, ne? Ja. Und dass es aber Leute gibt, die einfach in dem Moment sich frei machen können und dann einfach helfen können, ist natürlich schön zu hören und zu sehen, dass das funktioniert, ne?
Da war ja auch direkt Wochenende, das war ja dann Samstag, Sonntag waren halt echt dann viele da und wir sind halt im Blumenladen echt gut weitergekommen. Direkt an dem dann zweiten Tag, also unser erster, wo wir wirklich fett angefangen haben rauszuschmeißen, war dann mittags auf einmal der Fall, da sind hier 2 riesen Bullensprinter durch die Straße geknallt mit Blaulicht und haben dann hier angehalten. Und da ging das nämlich los mit Plünderern.
Okay.
Und wir hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir haben 50 Meter weiter ist ein Juwelier gewesen. Da habe ich noch ein Video auch von gemacht, einen Tag vorher. Da ist wirklich, ich habe erst gesagt, es wäre aufgebrochen worden und man hat dann gesehen, wie das Wasser eigentlich durch das Haus durchgeflossen ist und hat quasi die Scheibe halt auch rausgehauen. Das heißt, die ganze Front vom Juwelier war offen und die Bullen kamen halt an und haben zum Glück, die haben da einen gestellt. Wir wussten überhaupt nicht, was da passiert ist, dass sie überhaupt einen da plündert haben. Wir haben ja überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man auf die Idee kommt, irgendwo zu plündern. Und da haben sie echt einen mit vollen Händen erwischt. Wie der da...
sozial halt immer, also wenn sowas passiert, ne? Ja, ich habe es auch öfter gehört zu der Zeit.
Douglas ist in der Parallelstraße, muss auch schlimm gewesen sein. Ja. Das ist krass.
Ja.
Der zweite Tag war halt dann, ich glaube, wir haben die ganze erste, also die das Erdgeschoss komplett mal leer geräumt, den Schlamm, aber alles. Aber
du hast dabei gut geduftet.
Nee, ich war nicht bei Douglas, nee.
Spaß, ja. Sorry, ich wollte das nicht unterbrechen.
Nee. Haben halt dann auch so den ersten Mal Zeit. Ich glaube, das war der Tag, wo wir das erste Mal auch die Straße runter sind, bis zur A runter. Und das war richtig, ja. Es war auch für lange Zeit das einzigste Mal, dass ich da unten war. Ich glaube,
das sind nur 300 Meter, oder?
Ja, ja. Ich bin da nicht mehr runtergegangen, weil ich mir das ich habe es nicht ertragen. Das erste Mal, wie ich da war, runtergegangen bin, das war, wie gesagt, der zweite Tag. Und die ganzen Geschäfte, der Obst- Gemüseladen, wo ich immer eingekauft habe, unsere Apotheke, das ist eine historische Apotheke, ein Eiscafé, das seit, ich glaube, 40 Jahren in der Stadt ist, wo wir schon immer hingegangen sind. Du bist halt runtergegangen und dann, und das Allerschlimmste war, dann kommst du unten hin und die Brücke ist weg.
Das dachte ich mir nämlich auch. Das Krasseste ist auch einfach, dass die ganze Brücke weg
ist. Das ist das. Du kennst diesen Platz und das ist die ich auch immer fotografiert habe von Uferlichter, die wir schmücken, die wir jedes Jahr, das ist, wo ich jeden Tag auch, wenn wir mit der Agentur, gehen wir ja an der A spazieren, wo wir jeden Tag drüber gelaufen sind, und du stehst da und du siehst das und du denkst, das kann nicht wahr sein.
Aber da auch optisch wieder schon wie ein Kriegsgebiet, ne? So
ja,
wie der Optik.
Ja. Ne? Der Kurpark, der geht direkt, ist direkt da mit dran und da fehlen 10 Meter Kurpark ist abgetragen worden. Das ist weg.
Das ist mir gar nicht aufgefallen auf den Bildern. Krass.
Also diese Stelle da gerade ist halt so richtig übel krass breit ausgespült worden. Und danach war ich echt fertig. Das Ding hat mir echt. Wir sind dann durch die.
Was mit der Eisdiele und der Apotheke auch weg einfach oder
kaputt, nee, zerstört oder total zerstört halt. Ne? Also Schaufenster raus, alles durcheinander, gesplitterte Schaufenster, also richtig so. Das hat wehgetan, aber das Fehlen der Brücke, da bin ich echt. Ich bin nicht umgekippt, aber ich bin echt. Das hat mich echt richtig heftig getroffen. Dieser Blick. Einfach unglaublich. Und dann sind wir durch die andere Straße zurück, durch die Parallelstraße, das ist die Fußgängerzone. Das war auch übelst krass. Das ist auch ein anderes Eiscafé. Und das war komplett leer. Das ist aber nicht ausgeräumt worden, sondern es ist ausgespült worden. Da ist alles rausgespült worden. Da war nicht mehr vor der Tür ein Müllhaufen, weil da nichts mehr drin war. Und ganz hinten drin war ein Auto quer. Das ist also quasi von hinten halt quasi da rein. Und der ganze Rest ist einfach alles. Da waren auf dem Boden, da waren Tresen mit Getränke und irgendwie, da waren noch Stromkabel und vielleicht eine Wasserleitung, eine flexible, die sich über den Boden noch zum Schaufenster zog. Und das war das Einzige, was da noch drin war.
Da tobt das Wasser natürlich am meisten durch, ne, so an so Stellen, ne.
Ja, es ist ja sehr nah gewesen und jetzt hier eine Parallelstraße weiter, wenn du dann in die Fußgängerzone kommst, da ist ein riesen Platz.
Ja.
Und das ist gepflasterte Straße gewesen, das ganze Pflaster ist weg gewesen und da sind auf diesem Platz, weil da auch die Strömung genauso da reingelaufen ist, da waren sogar LKWs, also ein 7,5-Tonner LKW, der da quer in der Ladenfassade hing. Oh Gott. Das war...
Also alles reingespült, ja?
Ja.
Oh Mann, ey, das ist schon krass.
Ja, danach habe ich mir auch echt verkniffen, mir Dinge einfach anzuschauen. Und ich möchte wirklich gar nicht davon anfangen, was an der oberen A alles passiert ist. Also da sind ja noch wie gesagt ganze Häuser komplett weggespült worden, noch von der Flut. Und das sind nicht, ich rede nicht von denen, die abgerissen werden mussten danach, sondern einfach die einfach weg sind. Die einfach weg sind. Und was auch übel ist, dass hier die meisten Toten, die passiert sind, sind hier unten bei uns gewesen. Da oben, die können mit Hochwasser einfach nochmal viel besser umgehen, weil sie es viel mehr gewöhnt sind und einfach viel mehr eine Dorfgemeinschaft auch haben, die gegenseitig gewarnt und keine Ahnung. Also
ja, ein bisschen die, sensibler da einfach mit umgegangen sind, ne?
Die meisten Leute, die hier gestorben sind, die haben es nicht geglaubt, die haben noch gedacht, ich muss noch gerade was holen und hörst die schlimmsten Geschichten von Leuten, die selbst die Geschichten, die du hörst, wo Leute Glück gehabt haben, sind teilweise so übel, dass es dir echt kalt den Rücken runterläuft.
Und ja, ich hatte nur mal gehört, so, also im Fernsehen gesehen, ein Fernfahrer, der seine Mutter angerufen hat, hat gesagt, du gehst jetzt in den ersten Stock, du bleibst nicht unten, ja, und sie ist halt nicht hochgegangen, weil das Wasser wird schon nicht so hochkommen. Ne? Ja. Genau, das ist dann passiert, ja. Ne? Weil es einfach komplett unterschätzt wurde. Ne?
Ja. Was für mich auch echt krass ist, also ich habe jetzt nicht direkt, also einen Menschen habe ich verloren, den ich kannte. Das war einer, mit dem ich zusammen Badminton gespielt habe. Der wurde tagelang vermisst. Und irgendwann kam die Meldung, dass sie ihn in seinem Keller gefunden haben.
Ja, über Keller haben wir schon gesprochen. Das ist natürlich, wenn sowas passiert, und der war ja wahrscheinlich fit, ne?
Nee, der war, also der ist schon, also ich glaube, der war 60 oder so, ne? Also fit, weil, also er war schon sehr, sehr sportlich, aber du machst halt da nichts. Da kannst du fit sein, wie du willst, ne?
Ja, da das meine ich ja, ne? Also du bist chancenlos bei sowas dann.
Und das, in dem Moment, das war schon echt heftig. Und es gab dann danach halt auch diese ganzen Toten, die sind, die können ja überall sein. Wir hatten auch große Angst, das könnte ja auch bei uns im Keller passiert sein. Nicht, dass einer im Keller gestorben ist, aber dass jemand da reingespült worden ist, ne? Mhm. Und du hattest das überall, dass du Fälle hattest. Es gab, sei es nur schon, dass jemand bei dir im Garten liegt oder gerade auch die ganzen Tiefgaragen, die vollgelaufen sind, die natürlich sehr große Einfallstore haben, dass du halt einfach, also gerade auch für die Helfer, die da runter mussten und dann versucht haben, sich einen Überblick zu verschaffen, wie viele die dann gefunden haben, ist
Also gibt's bei euch gerade ganz viele krasse Stories in dem Bereich.
Ja. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, ich habe hier so in meiner Liste, also wir sind halt an den Anfangstagen sehr stark halt mit dem Haus hier beschäftigt gewesen, weil wir ja auch nicht wussten, ich meine, das ist ein Blumenladen, der ist natürlich sehr auch für feuchtes Umfeld gebaut worden, ne? Also deswegen haben wir auch die Hoffnung, dass es ein Steinboden drin, dass wir halt sehr schnellstmöglich den Dreck da rauskriegen, den Schlamm da rauskriegen, die Feuchtigkeit dann rauskriegen und ob irgendeine Hoffnung besteht, dass das auch alles vielleicht noch weiter benutzt werden kann oder nicht, weil die Versicherung, wir sind versichert, aber die war halt noch nicht da und wusstest halt auch nicht, wie es weitergeht, weil es ging dann halt los, dass viele angefangen haben schon alles rauszustemmen, ne? Rohbau, Rückführung ist da irgendwie das Zauberwort. Das heißt, das Ganze auf Rohbauzustand zurückbringen.
Sehr oft gehört, ja.
Und das sind halt die Leute, die das halt machen mit, wenn die keine Versicherung haben, haben sie es direkt gemacht. Andere Leute haben gesagt, es muss doch eh raus und haben halt angefangen, es rauszumachen. Die Versicherung hat es nicht gesehen. Das ist natürlich auch ein Problem. Bei uns ist es halt auch so gewesen. Wir waren ja, ich bin jetzt 1,5 Wochen wieder hier und wir waren 2 Wochen im Urlaub. Mhm. In unserer letzten Urlaubswoche, das ist jetzt gerade 2 Wochen her, kam erst unsere Versicherung hier hin und hat gesagt, wie es weitergeht. Ja, krass. Ich meine, die haben natürlich jede Menge zu tun gehabt, ne? Also ich sage jetzt nicht, die hätten früher kommen müssen. Ich glaube, vor 4 Wochen kam jemand mit einem, der Typ war jünger wie ich, kam mit einem Handy und hat dann vom TÜV Rheinland hat Fotos gemacht für unsere Versicherung und hat die dann an Sachbearbeiter quasi digital geschickt. Und ich dachte so, okay, ja, ist das jetzt alles gewesen? Und dann kam halt vor 2 Wochen dann ein richtiger Gutachter noch raus und hat dann halt leider auch gesagt, es muss alles raus.
Aber ist in dem Moment leider das richtige Wort oder ist es dann nicht besser so?
Ja, total. Also für die, dass es alles raus muss und es bezahlt wird, ist super. Ja. Es ist halt nur so, da hast du dir das irgendwie gewünscht, dass es früher käme, und ich hätte vor allen Dingen mir gewünscht, dass wenn wir 2 Wochen im Urlaub sind, dass die dann da unten die ganzen Dreckarbeiten machen.
Oh ja, puh, das kommt jetzt.
Weil jetzt, ja. Wir sind jetzt auch mit Homeoffice am Arbeiten. Es gibt jetzt seit dieser Woche haben wir eine rudimentäre Kita, wo wir unsere Tochter hinbringen können. Aber wir müssen jetzt halt hier zu Hause arbeiten, weil ich kann auch nicht mal auf die Arbeit gehen, weil auf der Arbeit sieht's ja genauso scheiße aus. Da ist, also noch viel schlimmer, weil da ist kein Strom und kein Internet. Ich habe ja seit gestern zu Hause hier wenigstens wieder schnelles Internet. Das war bis vorher, war das alles LTE übers Handy. Was?
Ich habe die freudige Nachricht ja von dir bekommen.
Ja.
Das Internet ist wieder da. Juhu.
Ja.
Ja. Aber wie ist es denn dann überhaupt bei eurer Agentur? Also ihr wart ja wahrscheinlich durch Corona sowieso gerade sehr digital aufgestellt.
Ja, ja, klar.
Und die funktioniert, obwohl es gar nicht so gesehen mehr die Agentur gibt. Also
genau.
Den Ort, so richtig.
Ja, das funktioniert. Krass, ja. Das funktioniert zum Glück alles schon recht gut. Wir haben halt diverse Mitarbeiter, die sehr stark bis weniger stark betroffen sind. Das hat halt auch in den ersten 4 Wochen, danach haben wir halt auch, ich habe also in den ersten 2 Wochen überhaupt nicht an Arbeit denken können, vielleicht sogar die ersten 3 Wochen. Dann habe ich eine Woche noch Dinge gemacht, die einfach auch gemacht werden mussten, einfach auch nur, weil ich denke, es muss ja auch für die Firma weitergehen. Es bringt ja nichts, wenn du nachher fertig bist und du hast keine Arbeit mehr. Ne? Also muss ja, also das war von mir die Überzeugung, es wurde von der Firma überhaupt nicht verlangt, irgendwas zu machen. Ich habe das gemacht, was ging.
Aber ja, also die Arbeit ist ja klar. Also ich denke mal, sie ist ja selber sehr betroffen, dass sie verständnisvoll ohne Ende sind. Ne, aber wie ist das mit Kunden?
Also die waren auch sehr verständnisvoll.
Ja? Ja, ja, habt ihr alles Kunden gehabt? Ja, das ist schon mal super. Ja. Weil manche kommen vielleicht nicht gar nicht so ganz direkt aus der Gegend oder irgendwas. Ne, dann hat man schon manchmal so komische Missverständnisse. Ne, vielleicht. Ja. Aber so ist ja umso besser. Ja.
Ja. Eine Sache noch, die wollte ich auch unbedingt noch erzählen, war am dritten Tag, wie wir dann ja quasi noch, also hier mitten in der Scheiße waren mit wahnsinnig vielen Helfern in der im Haus und auch im Keller vor allen Dingen, weil wir ja gerade im Keller dann angekommen waren. Da ist es hier noch, ich glaube, im ganzen Tal zu einer riesen Massenpanik gekommen. Und das war wirklich krass. Das kam halt durch Social Media, dass Gerüchte kamen, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Talsperre in Euskirchen brechen würde.
Und okay, ja, ich hatte sowas, so eine ähnliche Story gehört, aber dass Leute mit Megafon rumgefahren sind und gesagt haben, die Talsperre bricht. Sowas habe ich mitbekommen. Hm. Damit die dann, wo die Leute auf den Berg gelaufen sind, in Ruhe plündern können. Das war die Story, die ich kenne.
Ja, vielleicht war das irgendwo anders auch so hier bei uns.
Ja.
Du hast halt viel auf Facebook dann mal gelesen.
Ja.
Dann hast du WhatsApp-Nachrichten, die rund gingen, dass das passiert.
Ja.
Und ich bin halt direkt zur, da fing das gerade erst an mit den Erzählungen, dass da irgendwas passiert. Und das hieß dann also, es kommt eine zweite Flutwelle. Und ich bin dann zur Feuerwehr gegangen, die hier auch überall war. Aber wisst ihr was? Soll da was sein? Die haben gesagt, wir wissen nichts. Es ist nichts.
Ja.
Und eine halbe Stunde später, ich war mitten unten im Keller drin, sind halt alle Menschen die ganze Straße hochgerannt. Und bei uns im Keller haben sie gebrüllt, raus da, das Wasser kommt, wir müssen hier weg. Alle raus da. Und dann sind halt alle weggerannt hoch in die weg von der A.
Ja.
Und ich bin da wieder zur Feuerwehr gegangen, die haben gesagt, wir wissen nichts, es ist nichts. Aber diese Dynamik, die da gekommen ist, das war wirklich beängstigend, wie eine Panik. Das hat niemand böswillig angefunkt, sondern das sind viele kleine Funken, die überall auf einmal übergesprungen sind und haben auf einmal hat's Boom gemacht.
Die eine sagt, oh, ich habe was gelesen, lass mal lieber hochgehen. Dann sagt, dann gehen die los und sagen, ey, da kommt eine Flutwelle. Dann sagt der andere, vielleicht kommt da eine Flutwelle. Der andere vergisst dann zu sagen, das vielleicht. Ne? Und dann schaukelt sich sowas auf. Ne?
Und das war, vor allen Dingen waren ja deine Nerven eh total gespannt. Weil du einfach auch nicht, du bist ja von der ganzen Sache total angespannt gewesen. Und du hattest dann einfach die Sorge, dass das wieder passiert. Und es sind halt Leute, die bei uns geholfen haben, also auch die Mitarbeiter, die hier dran waren, die sind so vor Schiss losgelaufen, die sind bis auf den nächsten Berg gelaufen und das sind 3 Kilometer weit weg gewesen. Die sind einfach losgelaufen, haben nicht mehr umgedreht und sind bis...
Krass. Ja.
Weil die so eine Angst hatten.
Ja, also was ich mitbekommen habe eben halt, ne, dass da Leute mit Megafonen durch die Gegend gefahren sind, ich weiß nicht, welcher Ort das war, und Leute sind auch auf dem Weinberg hochgelaufen, weil die Angst hatten, haben da die Nacht verbracht, nur weil der Damm ja brechen konnte. Es gab ja auch, du kannst ja auch nicht dann selber im Internet gucken oder so. Und dann war nämlich das Schöne, dann waren die Häuser leer und wurden geplündert, ne? So richtige Wichser,
ja. In Euskirchen war das Problem ja auch, es gab ja sehr viele Hochwasser hier auch in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Die hatten hier auch dann Meldungen mit Gasalarm, war auch so ein Thema. Das war dann nicht nur die Flutwelle. Und das Thema mit der Flutwelle war halt auch so, dass diese Talsperre halt mit der A überhaupt nichts zu tun hatte. Selbst wenn die brechen würde, würde es nicht hier runterkommen. Ne? Es war dann Fehlinformationen und das war halt echt eine richtig üble Geschichte, ja.
Es gab echt viele Stellen, so selbst, also mein Bruder im Wuppertal war betroffen, der lebt nicht im Tal, ne, auch wenn es Wuppertal heißt, ne, auch die Wupper ist ja so krass rübergegangen und so, aber der wohnt an so einem relativ großen Hang, eben halt auch an einem Berg, ne, und da ist halt so viel Wasser runtergekommen, dass das Wasser von unten bei ihm im Keller hochgedrückt hat, Keller ist komplett vollgelaufen, weil es so quasi das Wasser den Hang runter, den kürzesten Weg nimmt, die Drainage nicht ausgereicht haben. Der war zum Glück versichert, weil seine neue Heizung, die er vor 2 oder 3 Jahren neu einbauen lassen hat und den neuen Gastank und so, alles hinüber. Ja. Und der wird jetzt auch einen Winter ohne Heizung wahrscheinlich verbringen. Also vielleicht muss er sich das was zum Überbrücken dahin machen, aber es gibt gerade keine Firma, die jetzt sagt, oh, wir bauen dir was Neues ein. Ne, das gibt es gerade nicht. Der muss das auch improvisieren. Und an den Hört in der Produktionsküche, in der Parallelstraße davon, eine weiter, ne, so wirklich, das sind ja 20 Meter, wenn überhaupt, ne, ist unterirdisch ein Bach. Und der ist auch hoch drüber gegangen, ne, da die ganze Straße auch komplett so Erdgeschoss vollgelaufen, ne, war halt auch wie so ein Mini-Tälchen, hat niemand 0,0 mit gerechnet, ne, und ich habe nur die Fotos gesehen, so, in der WhatsApp, nicht, ja, in der Facebook-Gruppe von diesem Ort, der ich nur wegen Jobsuche so beigetreten bin, um, damit wir Mitarbeiter finden, ne, und dann habe ich auch einen Mitarbeiter mal zu unserer Produktion geschickt. Wir haben so richtig Schwein gehabt. Es waren auch nur ein paar Meter. Wir hatten nichts, aber hätten wir einen Keller gehabt, wäre der vollgelaufen. Ne? Oh. Aber das sind halt so Sachen. Aber es ist an vielen Orten passiert, aber bei euch natürlich massivst. Also nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
Ja. Und ihr habt ja auch wahrscheinlich Bilder gesehen auf Instagram, was ich so zu essen hatte. Das räudigste Bild waren ja die neu aufgegrillten McDonald's Cheeseburger. Die McDonald's hat hier auch hat hier ein Geschäft, also ein Restaurant, und die haben dann auch umsonst Essen rausgehauen, wie blöde. Und dann haben wir die halt auch gebracht bekommen und wir hatten noch so viel übrig, weil die Helfer das auch alles gar nicht gegessen konnten, dass ich abends dann halt dachte, ich kann es jetzt nicht wegschmeißen. Ich muss das jetzt einfach nochmal aufwärmen. Und dann haben wir halt echt diese räudigen Dinger dann nochmal heiß geballert. Und
boah, die Konsistenz von so diesem Brot da, das wird ja so hart, ne? Das ist so seltsam.
Ja, man musste das dann schön mit viel Mayo und Ketchup essen. Ansonsten haben uns eure Meatballs auf jeden Fall sehr über die Zeit geholfen. Die gab es auch ein paar Mal mit Pasta, die ich so schön auf dem Gasgrill heiß machen konnte. Gebratene Maultaschen war auch immer ein Fest. Einfach schön in Butter und Zwiebeln und dann knusprige Maultaschen. Ja, ansonsten halt, ja, improvisiert. Das Krasse ist halt, du konntest überall noch einkaufen gehen. Und das habe ich dann auch irgendwie immer versucht, dass wir wenigstens abends zusammen essen gegessen haben. Mittags gab es irgendwo was zu essen. Es gab wahnsinnig viele Verpflegungsstationen oder wir haben Brötchen geholt oder Brot und ja, da stand man ja einfach auch nur vor der Tür und hat sich gerade schnell was gemacht, einen Kaffee dazu getrunken und dann ging es ja schon wieder weiter. Da konntest du dich ja gar nicht irgendwo in Ruhe hinsetzen. Deswegen war es immer auch für mich wichtig, abends halt hinzugehen ja, dann was zu kochen für uns. Und du konntest ja auch alles noch einkaufen gehen, ne? Also
ja, das war natürlich ein super Vorteil, ne? Also das, also du hast eine Lebensmittelversorgung, aber ihr konntet es ja auch warm machen, aber ganz viele konnten es halt nicht warm machen. Und deswegen war es ja so wichtig, dass so viele Leute direkt angefangen haben, ne, glaube ich, Essen zuzubereiten.
Ja. Und ja, was ich auch wirklich beeindruckend fand, das war, ich weiß nicht, welcher Tag es war, da kam Mönchengladbach kam eine Gruppe, ich weiß nicht, ob es, tut mir leid, Inder, Pakistaner, keine Ahnung, die haben eine riesen Karre gehabt, die sind dadurch durchgelaufen und haben Linsen mit Reis. Total simpel haben die in Aluschälchen an Leute verteilt. Die sind einfach da durchgelaufen und haben das sah total belanglos aus, aber es hat wahnsinnig gut geschmeckt, weil das die Linsen war so leicht, es war zwar grau, aber es war irgendwie currymäßig scharf irgendwie abgeschmeckt mit dem Reis. Mega lecker. Und ich fand diese Hilfsbereitschaft, die von allen kam. Und es ist ja, ich keine Ahnung, ob das jetzt hier reinpasst oder nicht. Ich finde, ich will es einfach nur mal gesagt haben, weil du ja auch hörst, jetzt können ja mal die Flüchtlinge zeigen, wie dankbar sie sind. Also es waren so viele Menschen hier aus allen Nationen. Jeder hat hier gemacht, was er konnte. Also ich habe so viele verschiedene Menschen hier gesehen, die einfach mit angepackt haben. Gerade auch, wenn du Flüchtlinge, die bei uns in der Stadt unterkommen, da ist einer, stand auf einmal neben mir im Keller und war mit mir bei uns hier den Schlamm am rausschippen. Ne? Spricht kaum Deutsch und hat einfach mit angepackt. Ne? Also es ist, ja, also ich, da kann wirklich keiner beschweren und sagen, dass niemand oder gerade auch oder auch die Jugend, wo da auch schon der ein oder andere drauf geschimpft hat, sind alle haben sie mit angepackt. Und das war eine riesen Solidarität.
Ja, zum Glück, und ich hoffe mal, dass das nicht abreißt, dass das immer noch am Start ist. Ich meine, es wird ja noch ein langer Weg sein, ne? Also
ja.
Ich meine, es gibt zwar, natürlich hast du auch jetzt erklärt, dass auch Versicherungen greifen und manche Sachen auch einfach bezahlt werden, aber es gibt immer noch, glaube ich, so viele Sachen zu tun und der Verlust ist so oder so einfach riesig bei den Menschen, ne?
Ja.
Sei es auch immer, guck mal, allein dieses Gefühl, dass da jemand war und hat dir geholfen,
ja,
ne?
Ja.
Ne, ob du jetzt ein paar Stunden länger gebraucht hast oder nicht, aber das ist schon so ein Miteinander, so ein, das gibt einem ja auch nochmal Kraft, ne?
Ja. Ja, also es geht immer voran und wenn ich jetzt immer noch höre, dass jetzt immer noch Keller voll sind, ist das einfach und Häuser. Ich habe nach 14 Tagen unsere Uferlichterlampen aus dem Keller geholt und musste die wegbringen, weil die da am Kurpark, wenn die da irgendwas draußen liegen geblieben ist, es waren ja auch die Schrotthändler und sowas sind ja alle rumgefahren, die waren ja alle wie Geier auch auf so ein Zeug. Es musste halt auch direkt weg. Und dieses Zeug hat nach 14 Tagen, es hat so widerlich gestunken. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt immer noch irgendwo feuchte Keller mit Schlamm, ich möchte nicht wissen, wie das nach 2 Monaten riecht oder was da passiert. Also, es tut mir echt total leid. Ich konnte irgendwann nach über 2 Wochen war ich einfach so durch, dass ich auch nicht mehr irgendwo groß anpacken konnte, so an vorderster Front mit Schlamm oder irgendwas. Ich hatte hätte fast schon ein schlechtes Gewissen, ob ich irgendwo hätte anpacken noch sollen, aber ich, es ging einfach auch da nicht mehr. Wir haben dann Freunden geholfen auf anderen Ebenen, die dann irgendwo Hilfe bei einem Umzug brauchten oder so, aber diese in der vordersten Front so mit im Schlamm, ich konnte einfach irgendwann nicht mehr.
Aber es ist ja auch wichtig, dass es da wieder so einen Weg zur Normalität zurückgibt, ne?
Ja. Ja, und das war, den musst du auch echt erstmal finden, ne? Und das, was ich auch wahnsinnig schlimm fand, das Schlafen war halt unheimlich schwierig. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und war froh, dass ich wach war, weil deine ganzen Träume, es war jetzt nicht, dass ich glaube, man kann es nicht Albträume nennen, aber es dreht sich alles nur um dieses Thema, ne? Und du denkst, du träumst nur noch von Problemlösungen, von Schlammschippen, von Wasser irgendwo raus und irgendwo hast du in deinem Traum immer nur wieder das Problem, was du gerade am Lösen bist. Und das war...
Es ist halt auch sehr akut einfach vor deiner Nase, ja, ne? Also beschäftigt dich. Das ist was, ja, einfach was Elementares, was man vorher halt nicht erlebt hat. Also ich, anders kann ich mir... Ich meine, wie soll ich das als Außenstehender bewerten, ja, können, ne? Aber das zeigt ja einfach, wie krass einschneidend sowas ist, ne?
Ja, ist jetzt, in den 2 Wochen Urlaub hat das langsam auch aufgehört und ich glaube, es ist jetzt so langsam wenigstens, dass es, dass man wieder ordentlicher schläft. Man hat immer wieder schlechte Tage, aber das ist, wie gesagt, es zehrt schon, ne?
Das hat mich aber auch sehr für dich und deine Familie gefreut, das zu hören, dass ihr da jetzt mal raus könnt, 2 Wochen. Das war ja auch überhaupt nicht geplant vorher, ne? Oder
nee, soweit ich weiß. Wir wollten, ne, eigentlich überhaupt nicht, ja, wegfahren im Sommer, auch, ja, wegen Corona nicht.
Ja, aber dann, ihr wart im Club, ne? 2 Wochen Cluburlaub. Ja. Also das, ja, hat ja auch gar nichts mit so Rundreise oder irgendwas zu tun, sondern einfach nur noch erholen, runterkommen, was anderes sehen.
Ja.
Auch ein bisschen verwöhnen lassen, ne?
Ja. Wir sind froh, dass wir das machen konnten. Und was ja auch noch war, an dem 15. Juli hätten wir eigentlich unsere 2. Impfung kriegen sollen.
Ach krass, ja.
Hier in der Straße. Und die ist halt auch Praxis komplett abgesoffen. Da war halt auch keine Möglichkeit. Und an dem Montag danach haben Freunde von uns geschrieben, hier am Bahnhof in Ahrweiler kommt jetzt ein Impfbus. Man kann da einfach hingehen und sich impfen lassen gegen Corona. Erste, zweite Impfung, egal was du mitbringst, die impfen dich. Ich meine, wir haben ja jetzt zum Glück nichts verloren, wir hatten ja alles da. Ja. Wir sind dann direkt dahin gefahren und haben uns während dem Schlammschippen, ich war schon morgens schon bereit, eigentlich wieder in den Keller zu gehen und dann hieß ja, wir fahren jetzt, komm. Sind wir dann dahin gefahren in Gummistiefeln und haben uns die 2. Impfe abgeholt und das heißt ja dann, du sollst Ruhe machen, ne?
Ja, zum Glück.
Ich habe nichts gemerkt davon, ne?
Also du hast keine Nebenwirkung gehabt?
Ja, ich hatte so ein bisschen halt an der Einstichstelle in der Nacht, dass du halt gemerkt hast, also willst du dich jetzt nicht drauflegen? Das war das Einzigste. Ich habe auch gedacht, Scheiße, jetzt holst du dir die Impfung. Aber was ist denn, wenn du jetzt Nebenwirkungen kriegst, Fieber oder keine, du musst dich hinlegen, du hast jetzt keine Zeit, dich hinzulegen.
Ich hatte die Gliederschmerzen des Todes, ne? Ja. Und hatte dieses Catering, ey, ich erinnere mich noch so gut daran, was mir so schlecht ging. Ich fühlte mich wie so ein alter Mann, ne? Und wenn du dann noch so Schlamm schippen müsstest, Alter, das hätte gar nicht funktioniert.
Ich habe gesagt, komm, gib Gas.
Ja.
Mach einfach, du hast jetzt die Chance, das muss, da waren ja auch viele Menschen zusammen, ne? Ich meine, zum Glück war die Zahlen nicht so hoch, aber du weißt ja nicht, du hast keine Möglichkeit, ja, Abstände und alles einzuhalten. Deswegen, komm, wir machen das jetzt. Das war echt krass.
Vor allen Dingen, wirklich nach 2 Wochen kann sich das ja echt krass, also alle helfen sich untereinander, ne? Das kann ja einfach explosionsartig dann.
Ja, das ist echt gut gegangen. Also es ist explodiert im Moment und ich glaube, das ist auch Urlaub. Weil alles, was im Krisengebiet ist, die Zahlen sind moderat. An der Rheinschiene vorne, da ist wohl nicht viel wahr, wo viele Leute wahrscheinlich einfach in Urlaub auch gefahren sind, da explodieren die Zahlen. Hier.
Ja, aber bei euch sind ja auch noch die Kindergärten und so zu, ne? Oder habt ihr schon wieder?
Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, in einem Ausweichkindergarten an die Kind zu bringen. Und es ist halt so, dass jetzt das ist halt das größte Problem auch noch, dass die Brücken, wir haben jetzt im Moment 3 Brücken, die mit Auto befahrbar sind, also 2 direkte im Stadtgebiet, und wir müssen auf die andere A-Seite für die Kita. Das heißt, das ist halt echt ein Krampf an Fahrerei. Wir konnten vorher hinlaufen, ne? Da bist du halt mal locker morgens eine Dreiviertelstunde bis Stunde unterwegs, das Kind irgendwo hinzubringen. Aber es kommen jetzt im September sehr viel mehr Brücken noch dazu. Es kommen, sollen auch Fußgängerbrücken, hier an der Kurgartenstraße kommt eine Fußgängerbrücke hin, dass du einfach wieder auch die A kreuzen kannst, weil du hast kaum Möglichkeiten. Du musst ewig weit laufen. Das ist schon voll
krass. Du wirst ja auf die andere Seite gehen, da bist du ja Stunden unterwegs.
Ja.
Gefühlt, ne?
Ja.
Krass.
Ja. Und eine letzte Sache habe ich noch. Das ist mir gerade noch eingefallen, weil es ist jetzt gleich auch schon, es ist 1:30. Ich habe Martin jetzt gerade über, habe ich gerade gesehen, ich habe Martin jetzt völlig gerade überfahren mit der Länge des Podcasts, glaube ich.
Ach, alles gut. Wir sind ja spät gestartet. Wir hatten wieder ein langes Vorgespräch.
Ja.
Ich habe mir hier einen doppelten Kaffee reingebechert vorher, schön von Kaffee Ernst. Ja. Frisch geröstet heute. Ja. Ich schaff das noch. Kein Stress.
Sehr gut. was auch krass war, das hatte ich vorher auch nicht so ganz gewusst, bei uns im Nebenhaus wohnt ein Blinder.
Ah, okay.
Und ich wusste, dass der hier, ich wusste, dass der da wohnt, aber ich hatte den irgendwie auch erstmal nicht auf dem Schirm, dass der da dann da war, weil der spielt Orgel hier in den Kirchen und ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, doch, die Feuerwehr hat halt die Häuser abgegangen, wo Leute sind, die Hilfe brauchen. Die haben wir die Feuerwehr haben wir auf der Straße getroffen. Und die sagte zu uns ja, hier oben wohnt ein Blinder im Haus. Also, okay. Und dann sind wir halt, haben uns um den mitgekümmert, dass der eine Powerbank immer wieder kriegt, mit Strom, dass der Wasser zum Trinken hat. Und das war halt so der erste Tag, wo wir ihm gesagt haben, hier, wir bringen ihn alles, gehen Sie nicht raus, Sie können nicht rausgehen. Er sieht das ja nicht. Er hat das einfach auch nicht verstanden. Ne? Am nächsten Morgen um 7:30 ziehe ich die Vorhänge auf, guck raus, steht dieser blinde Mann gegenüber an der Kirche im Schlamm eingekeilt zwischen dem Auto, was da die 2 Nächte vorher noch geschwommen hat, dass er einfach in der Ecke liegt, im Schlamm, und ich brülle dann nur noch raus aus der Fenster, er soll einfach stehen bleiben, wir kommen ihm helfen, kann nicht weitergehen. Ja, und dann haben wir uns um diesen Mann einfach auch noch gekümmert, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn du blind bist und das erzählt dir jemand, wie rallst du sowas, ne? Wir haben auch echt versucht, dass er so lange wie möglich auch in seiner Wohnung wohnen kann, weil ich habe mir so vorgestellt, das ist ja sein Heiligstes, ne? Seine Wohnung, wo er sich auskennt.
Ja.
Der liebt Musik, der hatte wahnsinnig viel CDs und Orgeln und keine Ahnung, was der, also der ist musikalisch, ist das eine Koryphäe, und der wohnt da in seiner Wohnung, in seinem goldenen Käfig, weil er einfach da zu Hause ist. Das ist einfach nicht, glaube ich, so einfach, wenn du blind bist, dich irgendwo zu Hause zu fühlen. Aber irgendwann ging es halt auch nicht mehr, weil er einfach auch kein Wasser hatte. Wenn du dir vorstellst, weißt du, wie viel Wasser du von Hand in ein Klo schütten musst, damit
Scheiße, ja.
Damit die genau Scheiße weggeht.
Ja.
Ich bin echt unglaublich, wie viel das war. Ich habe 5 Litergalonen gehabt und die habe ich da reingekippt. Auch nachher mit so ein bisschen Taktik, damit so ein bisschen Spin in der Schüssel passiert, ne?
Scheiße, Mann.
Und es hat nicht gereicht. Gott. Es haben 5 Liter Wasser haben nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wasser in einem Klospülung auf einmal den Klo runtergeht. Vielleicht ist es auch einfach dann noch besser konzipiert, dass du mit weniger Wasser da mehr hinkriegst, aber es war unglaublich. Hättest du
mal ein bisschen Abführmittel nehmen müssen, dann wäre es ein bisschen flüssiger gewesen.
Das ist nicht das Problem.
Naja,
du musst das Wasser ja klar kriegen. Das ist egal, was es ist. Es ist. Und auf die Verdauung ist die ganze Scheiße aufgeschlagen.
Das sind dann diese ganzen Sachen, Details, an die man nicht denkt. Ja, und er ist dann in ein Hotel gegangen oder gekommen oder?
Nee, seine Mutter, die ist über 70, die kam dann aus Brandenburg und hat ihn abgeholt. Und dann war er da, glaube ich, 3-4 Wochen. Der ist jetzt auch wieder zurück. Aber das war dann auch so immer. Und er hatte nämlich, glaube ich, 1-2 Tage später auch die Impfung hier in der Straße gehabt, und der war da auch Das war das Wichtigste für ihn, dass er diese Impfung halt bekommt. Ja. Den haben wir dann auch, hätten wir eigentlich auch direkt schon mitnehmen sollen, das haben wir aber dann vergessen. Einen Tag später, dann an einem Dienstag, ist meine Frau mit ihm dann nochmal zum Impfbus gefahren, damit er dann da seine Impfung bekommt.
Ja, sehr schön. Ja. Aber ey, ganz ehrlich, wenn du so in so einer Situation bist, an seiner Stelle, ey, das ist schon eine krasse Nummer.
Ja, nochmal, fand ich halt auch. Deswegen, ich hätte mir gewünscht, dass er so lange wie möglich auch einfach in seiner Wohnung bleiben kann. Und ich meine, er kann ja jetzt auch wieder zurück. Aber das hat mir echt total leid getan, dass er da einfach auch raus muss. Es hat einfach nur dann auch keinen Sinn mehr gemacht. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, es gibt bestimmt auch noch im Nachhinein bestimmt viel zu erzählen, was dir noch einfällt oder was sich jetzt noch ergeben wird. Aber das ist ja... Ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, es kann jetzt eigentlich auch alles nur noch besser werden, ne?
Ja, genau.
So ist das jetzt gerade, ja. Ich habe von vielen gehört, so die, hier zum Beispiel Maya von Mouse Kitchen, die haben extra von Chef Koch Urlaub, wurden beurlaubt oder freigestellt, um Sachen zu organisieren und zu helfen und sowas, ne? Über Social Media haben die direkt viel angefangen. Wo du ja gesagt hast, du warst gar nicht in der Lage dazu oder bereit in dem Moment, weil, ne?
Ja.
Du, ne, gab's halt auf jeden Fall auch Leute, die da einen klaren Kopf behalten haben, aber aus einer ganz anderen Perspektive da rangetreten sind und dann was organisiert haben oder koordiniert haben. Hier der Fleischbotschafter, da siehst du ja bestimmt auch, mega, der ist ja immer noch dabei. Mega. Ne, der zwei, dreimal die Woche fährt er runter und organisiert da was und trommelt Sachen zusammen, ne? Der nutzt jede Connection, die er hat, an irgendein Fleisch zu kommen. Jetzt die letzte Woche, dann war es mal Rehmagen, aber ist ja auch scheißegal am Ende.
Ja.
Ne? Erstens so, das Zeug, was er am Anfang da aufgetafelt hat, teilweise damit, also von mit den Qualitäten konnten nicht wirklich alle was anfangen, ne?
Ja,
eine Frikadelle mit Senf verstehen die Leute eher.
Ja, aber es ist auch wirklich egal gewesen, weil
ja.
Am Ende war ja hier auch am Ahrweiler Bahnhof eine große Barbecue-Station, wo viele sich auch engagiert haben. Das Wichtigste war halt, dass du das Zeug zu den Leuten bekommst, weil zu diesen Plätzen bist du halt sehr schwierig, auch teilweise nur hingekommen, weil du entweder hast du auch gar kein Auto gehabt, du konntest gar nicht hinfahren, du konntest auch vielleicht nicht hinlaufen, die Straßen waren halt auch voll von riesenschweren Geräten, die den ganzen Müll aus den Städten gefahren haben. Du durftest ja dann auch als Helfer gar nicht mehr privat mit dem Auto hier runterfahren, weil du einfach alles verstopft hast. Da haben wir wochenlang auch Polizeikontrolle und sowas, wo du ständig deinen Ausweis auch zeigen musstest, dass du hier reinfahren darfst, weil du Anwohner bist. Dann haben sie ja zum Glück diese Helfer-Shuttles wieder zugelassen. Nach großem Protest, weil die ja dann wirklich mit Bussen die Leute reingekarrt haben, die haben ja wirklich dann auch nicht...
Und mit welchem Argument waren die nicht erlaubt?
Ja, am Ende war, also das wichtigste Problem war halt irgendwann, weil die Städte so voll mit Müll vor den Türen waren, dass erstmal der Müll raus muss. Das ist natürlich, das war der Hauptfokus erstmal, der Müll muss raus und der Individualverkehr, der da drumherum passiert, der ist halt Gift dafür. Und dann haben sie halt mit denen gesprochen und gesagt, hier, das ist, wir brauchen die Leute aber und so wie die dann da reinkommen, sind die kein Problem und dann wurde das dann auch schnell eingesehen und gesagt, komm, dann, das ist ja wirklich gut so, aber am Ende hatten die halt im ersten Schritt wirklich das Problem, dass diese, dass der Müll aus der Stadt kommt, weil der fängt auch irgendwann an zu stinken, je nachdem hast du Lebensmittel mit da drin und das muss ja irgendwo rausgebracht werden. Die haben das vor die Stadt gefahren zuerst, direkt unter die große Autobahnbrücke, die durch unser Tal geht. Da wohnt auch direkt mein Onkel. Da haben die eine riesen Fläche, 10 Meter hoch aufgeschüttet mit dem Scheiß. Und von da aus dann wieder verladen und dann auf eine Kippe gefahren. Aber damit die Autos nicht so weit wegfahren. Also
damit es schneller geht. Ne?
Damit es schneller geht. Das war eine riesige logistische Leistung. Und die riesen Baggerfahrer, die bei uns in der Straße auch den ganzen ersten Müll, den wir aus unserem ganzen Laden rausgeschmissen haben, ich habe denen mehrfach so gedankt, dass sie einfach dass es der Kram weg war. Und ich meine, ihr habt ja auch vielleicht diese blöde diese Dixie-Klo-Schieberei von mir erlebt. Da standen die Dixie-Klos hier wie Kraut und Rüben bei mir vor der Tür. Aber ich habe hier so viel vor meiner Haustür einfach auch mal einfach sauber gemacht und weggekehrt und irgendwas wieder gerade gestellt, damit du irgendwie das Gefühl hast, dass irgendwie mal wieder Ordnung passiert ist. Und jedes Mal, wenn es wieder sauber war, habe ich mich gefreut. Und jedes Mal, wenn wieder irgendeiner was da hingeschmissen hatte, war ich wieder traurig. Aber es muss ja alles raus. Aber es...
Ja, das ist es halt, ne? Es muss ja alles einmal durch. Also da muss man einmal durch. Und irgendwann ist hoffentlich auch mal vorbei.
Ja. Ja, ich bin jetzt, bei uns vor der Haustür sind jetzt, der Metzger hat jetzt hier einen Wagen oder einen großen Container. Ne? Einen großen Container, wo er verkauft. Wir haben einen Bäcker hier stehen. Die Apotheke ist hier nächste Woche oder hoffentlich nächste Woche kommt mein Lieblingsgemüseladen aus der Straße, kriegt da auch einen Verkaufswagen hin. Hier wird jetzt richtig, hier ist jetzt wieder richtig Leben und Leben und auch eine gewisse Ordnung. Und ich hoffe, dass dieser Drive generell, dass alle Leute aufstehen und weiterlaufen, das machen alle seit dem ersten Tag eigentlich, dass das Rad einfach immer weiter sich dreht, dass es nicht irgendwann ins Stocken kommt. Und ich glaube, der Winter kann dann halt echt nochmal heftig werden, weil wenn es kalt wird und grau, dann wird das bestimmt nochmal schwierig werden. Und da musst du, glaube ich, das Rad so am Drehen haben, dass die Leute, ja, weiterlaufen.
Ja, also da kann man eigentlich auch schon fast zum Glück sagen, dass es nicht im Winter passiert ist.
Genau. Ne? Oh ja.
Ne? Dann hättet ihr alle quasi woanders zur Not untergebracht werden müssen.
Ja.
Ne? So konnte man wenigstens bei den Temperaturen es ja noch sehr, sehr gut ohne Heizung aushalten.
Ja, ja, klar.
Aber trotzdem, ne, wenn der Winter jetzt kommt, ihr habt kein Gas, ne? Bis dahin zum Heizen, ne? Und ja, das sind dann wieder Sachen, die auf einen zukommen. Wahrscheinlich kriegst du gar nicht die ganze Bude heiß oder warm oder so am Ende, ne?
Ja. Ja. Wir haben verschiedene Szenarien. Wir überlegen auch vielleicht einen Holzofen noch irgendwas zu machen.
Ja.
Dass wir wenigstens eine Etage oder eine halbe mit Holzofen vielleicht was machen können.
Es gibt so Holzpelletöfen, ne?
Ja.
Und sowas, ja.
Also irgendwie, wer wird das schon? Wir kriegen das schon, weil ich will einfach nicht hier raus. Es ist für die Kleine so wichtig, dass wir hier sind. Für uns ist es so wichtig und ich glaube, es ist auch für die Stadt wichtig, dass man einfach da bleibt und weitergeht, weil unser Bürgermeister hat gesagt, dass wir bis Ende des Jahres wahrscheinlich ein Drittel der Bevölkerung von der Stadt verloren haben werden von Leuten, die wegziehen.
Meinst du echt?
Hat er gesagt,
ja. Ja, aber guck mal, eigentlich ist es ja dann eher schon jetzt, also, dass sich Leute improvisiert wo was suchen oder so, klar, ne? Aber das ist ja eigentlich eher schon wieder fast wie ein Neuanfang, oder nicht?
Ja.
So, dass man sagt, jetzt machen wir uns, wie du sagst, kann nur besser werden, jetzt machen wir uns richtig schön.
Ja. Ja, aber es sind halt Leute, die einfach auch die Verbindung nicht zu der Stadt haben. Es ist vielleicht auch nicht ihre Heimat. Die sind hier wegen einem Arbeiten, die Arbeit ist nicht da, und die gehen woanders hin. Du hast, viele alte Leute ja hier, das sind viele aus dem Ruhrpott, Köln, Bonn, die alt sind, die sind hier gekommen, um in einer schönen Stadt zu wohnen und ihren Abend,
aber meinst du, die Stadt wird nicht im Laufe der nächsten 2-3 Jahre wieder schön oder so?
Das schon, aber die Leute haben dann, die denken, warum soll ich das jetzt mir angucken?
Ja, okay.
Ich gehe jetzt woanders hin und mach, wo es jetzt schön ist und bleibe dann da. Die haben halt. Ich hoffe es nicht, dass es passiert und ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht so krass wird.
Ein Drittel ist schon wirklich heftig.
Ja, und das ist jetzt bei uns in der Stadt. Es sind jetzt nicht die obere A, wo viele ja es auch als Heimat sehen und die damit aufbauen, die haben nochmal einen ganz anderen Gemeinschaftssinn und Drive da oben, wo ich glaube, das wird noch da oben vielleicht hoffentlich auch besser sein, wenn die Leute da wieder aufbauen dürfen, weil das sind ja auch noch die großen Fragen. Wo baust du überhaupt wieder was hin? Lohnt es sich da wieder was hinzubauen? Oder kann ich das Haus, was da steht, überhaupt noch wieder aufbauen? Und wenn diese Leute dann kein ihr Haus verloren haben, wo sie noch ein Darlehen drauf abbezahlen, das ist, und wo sollen die was Neues anfangen? Das sind halt alles Fragen, die jetzt, oder es gibt auch keine Grundstücke mehr, wo dein Haus stand. Es ist kein Grundstück mehr da, weil das jetzt Fluss ist. Was passiert mit sowas?
Ja, ich habe mir so, wo es so also mit der Überschwemmung so ein Tag aktuell war, auf Google Maps so die ganze Strecke von der A angeschaut und da sind ja auch einfach so super viele idyllische Sachen direkt am Fluss so, ne, wo ja. du denkst, das kann ja jetzt gar nicht mehr da stehen, ne?
Ja.
Und ja, ist einfach weg. Ja. So Ausflugslokale und hast du nicht gesehen, ja. Heftig, heftig.
So ist es, ja.
Ja. Wie machen wir weiter? Erzählst du die nächsten Wochen noch mal ein bisschen was davon? Du musst uns auch ein bisschen was von deinem Urlaub erzählen, ne? Mach du hast so viel kulinarisch erlebt da.
Ja, mache ich sehr gerne.
Ich habe es dir sehr, sehr gegönnt, aber so ein bisschen neidisch war ich auch. Wir haben scheiß Wetter in Holland gehabt.
Ja.
Aber das ist ein ganz anderes Problem.
Ja. Nee, mache ich sehr gerne. Also ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Ich glaube, ich habe echt so alles mal von der Liste irgendwie angestoßen. Ich mache mir eine Liste mit Sachen, die mir wieder irgendwie ins Hirn blitzen, die ich dann vergessen habe zu erzählen. Aber das hier ist jetzt schon mal echt ein großer Rundumschlag. Und ihr könnt natürlich auch gerne im Blog, in den Shownotes einfach auch schreiben, wenn ihr Fragen habt oder wie war das? Vielleicht bringt ihr mich ja noch auf irgendeinen Geistesblitz, den ich vergessen aber auch zu erzählen. Oder ihr stellt eine Frage, wie es war. Also macht das gerne auf küchen-funk.de oder schreibt auf Instagram den Küchenjungen oder eine E-Mail. Kein Problem. Ihr könnt auch Audiokommentare schicken. Ich nehme das alles auf und das können wir dann in den nächsten Folgen abarbeiten. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt wieder in 2 Wochen Küchenfunk-Tonus kommen. Ja. Wir müssen ja mal auf die 300 kommen, ne?
Ja, also an mir soll es da nicht liegen, ne? aber ja. Letzte Woche war schwierig.
Die letzten Wochen waren schwierig, kann ich sagen.
Ja, für uns alle ein bisschen. Ich nehme mir vor, für die nächste Folge mit einem quietschfreien Stuhl aufzunehmen. Das ist kompletter, also ich bin auf so einem Schreibtischstuhl, der nicht, glaube ich, für mich ausgelegt ist. Der quietscht bei jeder kleinen Bewegung extrem.
Ja. Habe ich gar nicht
so gekriegt. Ich gelobe Besserung. Ja, ich habe so manchmal die Ausschläge gesehen bei der Aufnahme.
Ah.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ja.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie jetzt. Das hat auch gut getan.
Ja, ich fand das auch wichtig, dass wir das auch mal mit reinbringen und dass das alles so wir machen den Podcast ja nicht aus irgendwelchen professionellen und irgendwelchen Ansprüchen, da irgendwie krass Karriere mit dem Ding zu machen, sondern wir machen das ja vor allen Dingen für uns, ne? Und deswegen gehört sowas auch dazu und ist auch sehr wichtig, finde ich auch, ja.
Ja.
Ja. So. Sonst hätten unsere Frauen uns das auch nicht erlaubt, 2 Stunden miteinander zu telefonieren, wenn die voll genervt gewesen. Wer weiß. Nein, Quatsch. Ja. Es ist ja auch ist schon 10 vor 1, krass.
10 vor 1, ja. Ich glaube,
ja.
Ich schlafe morgen ein bisschen länger, wenn ich kann. Ich wache immer so früh.
Das ist schön zu hören. Diesmal bin ich der mit der Arschkarte. Sonst
du. Tut mir sehr leid. Also ich weiß aber auch noch nicht, ob das so gut funktioniert, weil im Grunde ist gerade von morgens 7 Uhr an hast du eigentlich hier überall Presslufthammer. Bis abends um 6 ist hier eigentlich die ganze Zeit über Presslufthammer und auch was krass ist, dass die schlagen einfach mit ihren rohen Händen und dann einem Fäustling, also einem kleinen Hammer, auf die Wände ein. Du hast hier rhythmisches Schlagen, Meißeln und alles den ganzen Tag. Von daher,
ich weiß nicht, diese ein Drittel, die wegziehen, schon ein bisschen mehr. Gott.
Ja, ich meine, das ist jetzt die Entkernungsphase, das ist jetzt noch vielleicht ein Monat und dann hoffe ich, dann geht's ja so langsam Richtung Aufbau und der ist ja vielleicht nicht ganz mehr so.
Ja. Ich hoffe.
Ja. Ich hoffe auch. Wir werden sehen. So.
Genau. Kein Chefkoch-Bingo heute, dafür,
geht Spenden-Bingo spielen oder vielleicht auch Flutwein-Bingo. Geht gucken, ob ihr irgendwas für euch Passendes findet, irgendwas, was ihr unterstützen wollt. Eine Kollegin von mir hat auch sehr schöne Kunst gemacht, die sie für einen guten Zweck versteigert. Ich pack das alles in die Shownotes.
Ja, genau.
Fliegt einfach mal drüber.
Vielleicht gibt's noch den Wein bei Boosfood. Das ist ein Knaller, das Zeug.
Den packe ich da rein. Und gibt verschiedene Sachen, wo ihr einfach mal schauen könnt. Ich bin fertig für heute. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Sagt mir gerne, was ihr davon denkt. Und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
Ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Macht es gut und lecker.
Ciao.
Ciao, ciao.